Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, meinen schönen guten Morgen. Ich sage schon gleich mal die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um die Frage Jugend an die Macht. Ab wann sollte man in Deutschland wählen können? Es heißt ja, alle staatliche Gewalt geht vom Volke aus, so steht es im Grundgesetz, aber das stimmt eigentlich nur zum Teil, denn 13 Millionen Menschen sind auf Bundesebene nicht dabei. Sie sind zu jung, sie sind noch nicht 18 und dürfen weder wählen noch gewählt werden. Und die Stimmen werden immer lauter, die sagen, das kann so nicht bleiben. Die Jugend muss politisch stärker mitreden können, auch indem sie früher wählen kann. Unter 18, mit 16, einige sagen sogar mit 14. Und was bei Kommunalwahlen ja oft schon geht, soll auch auf Bundesebene möglich sein. Das sagen einige, zum Beispiel Hermann Otto Solms, ein Mann, der 80 Jahre alt ist, FDP-Bundestagsabgeordneter, der mit einigen anderen Abgeordneten im Herbst im Bundestag tatsächlich einen Antrag einreichen will zum Wahlalter 0. Also ab Geburt ein Wahlrecht. Auch darüber wollen wir reden. Fragt man sich ja, wie das dann auch praktisch ablaufen soll. Es gibt viele Argumente pro, es gibt einige Argumente contra. Wir wollen von Ihnen hören, wie Sie es sehen. Wünschen Sie sich, dass man früher wählen kann in Deutschland? Vor allem auf Bundesebene. Wie gesagt, ab 18 geht es ja erst. Sollte man ab 16 wählen können? Ab 14? Ab 12? Oder vielleicht sogar ab 0? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Bei mir sind zwei Gäste heute Morgen. Zum einen Jamila Schäfer. In dem Fall muss ich das Alter nennen, weil es in dem Fall auch ganz interessant ist. 27 Jahre alt, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und Thorsten Faas ist da, Politikwissenschaftler, Wahlforscher von der Freien Universität Berlin, der die Altersfrage bei Wahlen in mehreren Studien erforscht hat. Alter 45, muss ich in dem Fall auch dazu sagen. Schönen guten Morgen, Herr Faas. 44, oh, doch, gut, dann ist natürlich alles anders. Zur Transparenz, ich bin 45. Frau Schäfer, Sie wollen gerne, dass das Wahlalter auf Bundesebene auf 16 abgesenkt wird. Das will die Grüne Partei. Warum?
Naja, zunächst mal müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen, dass das Wahlrecht so ein ganz grundsätzliches staatsbürgerliches Recht ist. Und deswegen ist die Frage gar nicht, erlauben wir jetzt 16- und 17-Jährigen an der Wahl teilzunehmen, sondern erstmal die Frage, warum verbieten wir ihnen eigentlich gerade dieses staatsbürgerliche Recht auszuüben? Und ich würde sagen, dass dieses Verbot eben nicht mehr gerechtfertigt ist in Zeiten, wo wir sehen, dass Jugendliche immer politischer werden, soziale Bewegungen gründen, wie Fridays for Future beispielsweise. Und dieses Argument und Bild der desinteressierten Jugend, die eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie die Zukunft aussehen soll, trägt aus meiner Sicht nicht mehr. Außerdem leben wir ja gerade in so einer Phase der Transformation, wo die Weichen für die Zukunft, die gerade gestellt werden, sehr, sehr viel darüber entscheiden werden, wie wir in den nächsten Jahrzehnten noch auf diesem Planeten leben können. Und gerade in so einer Zeit ist es aus meiner Sicht super, super wichtig, dass gerade die jungen Leute, die mit den Folgen noch viel länger leben müssen, auch ein Recht haben, mitzuentscheiden. Und vielleicht als kleines Beispiel, jemand, der irgendwie bei der letzten Europawahl gerade noch nicht 18 war, der oder die kann erst nach 5 Jahren wieder darüber entscheiden, was auf europäischer Ebene eigentlich politisch so entschieden wird, durch das Europäische Parlament beispielsweise. Und in dieser Zeit schließen manche Leute innerhalb dieser nächsten 5 Jahre dann schon ihr Studium ab, werden mit der Schule fertig und manche gründen sogar auch schon eine Familie. Also ich finde, dass angesichts dieser ganzen Situation, dass ja Leute auch immer früher politischer werden, dieses Verbot einfach nicht mehr gerechtfertigt ist. Und deswegen finde ich, als ersten Schritt kann man das Wahlalter durchaus auf 16 Jahre senken.
Warum 16, warum nicht 14, warum nicht 12?
Also ich bin total offen dafür, auch drüber nachzudenken, ob man nicht ab 14 auch wählen können sollte. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass wir ab 14 Religionsmündigkeit haben oder auch eine grundsätzliche Strafmündigkeit. Deswegen bin ich da total offen. Ich glaube,
nach Jugendstrafrecht, ne? Aber dennoch
eine genau, gewisse, Jugendstrafrecht, eine aber trotzdem gibt es ja, ja sozusagen vom Staat eine gewisse Verantwortung, die auch 14-Jährigen dazugetraut wird. Und ich glaube, dass es aber jetzt gerade natürlich eine große Debatte über dieses Wahlalter 16 gibt, die wir auch nutzen sollten, um diesen ersten Schritt zunächst einmal zu gehen. Deswegen finde ich es auch wichtig, diese Debatte volles Rohr zu führen. Und danach kann man gerne auch über Wahlalter 14 oder weiteres nachdenken.
Also Step by Step offenbar. Hermann Otto Solms von der FDP, den habe ich schon erwähnt, 80 Jahre alt, FDP-Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Bundestagsvizepräsident. Er will im Herbst eine Initiative im Bundestag starten, Wahlalter 0. Würden Sie da mitgehen?
Ich glaube,
wenn es wirklich da also eine reale Initiative gibt und sich da mehrere Abgeordnete offenbar auch aus verschiedenen Parteien hat, Unterstützung von einigen aus der SPD, einigen aus der Union, würden Sie da mitgehen?
Ja, es kommt halt, glaube ich, sehr darauf an, wie das dann ausgestaltet wird. Also vielleicht muss man auch nochmal erklären, dass die Idee ist auf jeden Fall nicht, dass Säuglinge zur Wahlurne dann gehen, sondern...
Die Eltern bekommen eine halbe Stimme. Das ist so ein bisschen die Idee, also eine Zusatzstimme sozusagen. Es gibt da verschiedene Modelle.
Genau, es gibt verschiedene Modelle. Und es gibt eben zum einen das Modell, dass sich junge Leute einfach ab dem Zeitpunkt, wo sie selbst entscheiden, jetzt möchte ich gerne wählen, einfach zu einer Registrierungsstelle gehen können und sagen können, ich möchte jetzt meine Wahlunterlagen beantragen und eben nicht nach einer Altersgrenze entschieden wird, ob sie das dann dürfen. Oder
also gleich nachmittags nach der Kita gehen sie dann zum
ist eher unwahrscheinlich, würde ich denken.
Zum Wahlamt und wollen sich registrieren.
Und das andere sind eben solche Vorschläge, wie die Eltern bekommen als Erziehungsberechtigte eine halbe Stimme mehr oder sogar eine Stimme mehr, sie jeweils für ihr Kind. Ich bin bei dem Modell aber relativ kritisch, weil wir ja nicht zu Unrecht auch dieses One-Person-One-Vote-Prinzip haben. Und ich es schwierig fände, wenn wir Menschen, weil sie Kinder haben, eine Stimme mehr geben oder eine halbe Stimme mehr geben. Ich finde das auch ein bisschen unverhältnismäßig angesichts der Situation, dass wir zum Beispiel noch sehr, sehr viele Migrantinnen und Migranten oder behinderte Menschen von Wahlen ausschließen und da auch nochmal ganz andere Repräsentationsdefizite haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch, aber durchaus offen, Modelle zu diskutieren.
Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der FU in Berlin. Sie haben das ja untersucht, die Frage, was es denn für die Demokratie bedeuten würde, wenn man das Wahlalter auf Bundesebene zum Beispiel herabsetzt von 18 auf 16, vielleicht sogar auf 14. Wie gesagt, bei Landtagswahlen ist es ja in einigen Bundesländern möglich, bei Kommunalwahlen auch. Würde die Demokratie profitieren, wenn man früher wählen könnte?
Naja, letztlich reden wir von Zielkonflikten an der Stelle. Das hat ja auch Frau Schäfer gerade schon angedeutet. Und man würde sicherlich im ersten Schritt, weil Sie jetzt nach Demokratiequalität letztlich fragen, zum Beispiel darauf schauen, was wird aus der Wahlbeteiligung? Und da muss man, glaube ich, einfach realistische Erwartungen haben. Denn wir wissen, und das hat überhaupt nichts mit der Jugend von heute zu tun, sondern das ist wirklich ein sehr stabiler Befund. Wir wissen einfach, dass Wahlbeteiligungsquotenraten mit dem Alter ansteigen. Ältere Menschen sind wahlfreudiger. Das ist per se überhaupt kein Argument gegen eine Absenkung des Wahlalters, aber trotzdem würde es bedeuten, wenn wir das Wahlalter absenken würden, dass zwar die 16-, 17-Jährigen zu einem gewissen Anteil wählen würden, aber die Wahlbeteiligung als Anteil, wie viele Menschen derer, die wahlberechtigt sind, wählen, die würde wahrscheinlich runtergehen.
Das erstaunt, wenn man das hört, oder? Man denkt ja immer als junger Mensch, als Erstwähler würde man ganz sicher zur Wahl gehen.
Ja, Erstwähler, Erstwählerinnen sind tatsächlich nochmal spannend, weil ihre Wahlbeteiligung typischerweise so ein Stückchen höher liegt als in der Gruppe derer, die dann so Anfang 20 sind. Und auch das ist ein interessanter Punkt, wenn wir über Wahlaltersabsenkungen reden, weil wir müssen einfach auch schauen, in welcher Situation werden Menschen oder erreichen Menschen die Wahlberechtigung, die Wahlaltersgrenze. Und ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Argument ist tatsächlich mit Blick auf 16-, 17-Jährige, leben die möglicherweise noch in einem, in Anführungszeichen, etwas günstigeren Partizipations-, also wahlbeteiligungsförderlicheren Kontext. Die sind dann vielleicht noch in der Schule, die wohnen vielleicht noch zu Hause und vielleicht sind das einfach Kontexte, die einer Wahlteilnahme eher zuträglich sind, als wenn ich gerade von zu Hause ausgezogen bin, mich gerade komplett neu sortiere im Leben. Also die Frage nach dem richtigen oder dem besten Wahlalter ist tatsächlich eine von Reifungsprozessen, sind die interessiert genug, wissen die genug, aber eben auch von solchen Kontextelementen. Und das macht die Debatte spannend, aber eben durchaus auch kompliziert.
Sie haben die Kontextelemente erwähnt. Meinen Sie damit auch die sozialen Unterschiede, die Bildungsunterschiede, die Familien, aus denen Jugendliche kommen?
Ja, damit legen Sie den Finger mitten in die Wunde, weil man natürlich sehen muss, das, was ich gerade gesagt habe, Menschen sind noch in der Schule, man kann sie dann vielleicht über die Schule informieren, auch motivieren. Wenn man da eine Sekunde drüber nachdenkt, hat man sofort das Thema Gleichheit, Ungleichheit, weil wer ist denn mit 16, 17, 18 noch in der Schule? Das sind sicherlich nicht alle, sondern das sind dann in letzter Konsequenz sogar eher junge Menschen, die formal höhere Bildungsabschlüsse anstreben, die sowieso schon mit höherer Wahrscheinlichkeit deswegen vermutlich wählen werden. Also auch dieser Punkt, machen wir eigentlich Wahlbeteiligung damit gleicher oder ungleicher, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger. Ich bin völlig bei Frau Schäfer, dass wir begründen müssen eigentlich, warum wir nicht auf 16 gehen, aber es gibt dann doch eine ganze Menge Facetten, die man da anschauen muss.
Und dann gibt es ja ein Argument tatsächlich gegen dieses frühe Wahlalter, das, was man so, es ist schwierig zu definieren, aber was man so Reife nennt, fehlende Reife. Früher sagte man, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren sagte man so, sittliche Reife oder ja. Also, das wird ja oft unterstellt, gerade vielleicht auch von Älteren. Ja. Kann man das als Argument tatsächlich anführen oder ist das eher so ein etwas Gefühltes?
Naja, also dass Menschen jetzt, weil sie ja eben auch Wahlalter Null angesprochen haben, nicht als voll politisierte Menschen auf die Welt kommen, das ist ja trivial, aber es erinnert uns natürlich trotzdem daran, dass bestimmte Entwicklungsprozesse im Heranwachsen sozusagen ablaufen und dass man daher schon fragen muss, ab wann ist denn eine Person in der Lage, politische Zusammenhänge zu sehen, politisches Wissen zu haben, sich einfach auch dafür zu interessieren. Ich wäre trotzdem an der Stelle ein bisschen vorsichtig, das Argument nicht zu hoch zu hängen, weil man kann das natürlich auch genau umdrehen und sagen, hey, wenn ich nicht wählen darf, warum sollte ich mich denn überhaupt dafür interessieren? Also auch das ist so ein Punkt, wo tatsächlich diese häufig sehr normativ geführte Debatte doch das eine oder andere empirische Ergebnis mal vertragen könnte und nicht zuletzt deswegen, weil es gibt gar nicht so viel Forschung, was interessant ist, nicht zuletzt deswegen haben wir tatsächlich, Sie haben es angedeutet, in der jüngeren Vergangenheit, an so ein paar Stellen versucht, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Zum Beispiel im letzten Jahr, 1. September, gab es Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen am gleichen Tag. Die haben sogar eine gemeinsame Grenze, eine relativ lange. Und auf der einen Seite durften die 16-, 17-Jährigen wählen, nämlich in Brandenburg, und auf der anderen Seite nicht. Das fanden wir spannend, weil es auch sofort natürlich Fragen aufwirft, wie erklärt man das eigentlich den Menschen, dass die einen dürfen, die anderen nicht.
Was war die Kernerkenntnis aus diesem Vergleich?
Dass tatsächlich das Interesse beispielsweise, weil Sie ja auch nach Reife gerade fragten, gar nicht so fundamental sich unterscheidet, ob ich jetzt wahlberechtigt bin oder nicht, ob ich 16, 17 oder 18 bin. Aber zum Beispiel das Kommunikationsverhalten war dann schon anders. Insbesondere haben die 16-, 17-Jährigen in Brandenburg, die also wählen durften, von mehr Gesprächen berichtet über Politik. Zum Beispiel mit ihren Eltern. Kann man jetzt gleich fragen, haben die Eltern da so ein Sendungsbedürfnis gehabt, dass ihre Kinder sozusagen informierter in den Wahl in die Wahlkabine gehen als andere? Oder
Kinder,
ging das Kinder von den
beeinflussen
oder
vielleicht? Das sagen ja auch einige
auch
Kritiker,
das,
ne?
Auch das
Eltern
ist ein
dann die
Punkt.
16-Jährigen dann versuchen zu beeinflussen und auf ihre Seite zu ziehen.
Ja, es gibt auch ein paar Studien, die sagen, dass von den Kindern dann sogar nochmal was auf die Eltern überschwappt. Aber es könnte natürlich auch von den jungen Leuten selber ausgehen, dass sie das Gespräch suchen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass sie sowas wie den Wahlomaten sehr, sehr häufig nutzen, was ja darauf hindeutet, dass wenn ihnen klar ist, sie dürfen wählen, dass sie dann auch durchaus nach Informationen suchen. Also diese Studie, die wir gemacht haben, zeigt eigentlich insgesamt, dass wenig gegen die Absenkung spricht, würde ich mal sagen. Und im Lichte dessen, was wir schon diskutiert haben, ist das dann eigentlich ein Grund zu sagen, naja, wenn nichts dagegen spricht, dann sollte man durchaus über diese Absenkung nachdenken.
Jamila Schäfer, Sie wollten noch was sagen.
Genau, zu dieser Frage, wann ist man eigentlich erwachsen? Da gibt es ja schon sozialpsychologische Untersuchungen und ich finde das ganz interessant, weil die ja festgestellt haben, auf der einen Seite werden wir heutzutage später erwachsen, also viele sozialpsychologische Studien, wie zum Beispiel auch so eine Forschergruppe vom Royal Children's Hospital aus Australien sagen, naja, das ist eher so Mitte 20, weil bis dahin tatsächlich die Ich-Entwicklung und auch die Ausprägung einer Persönlichkeit irgendwie noch stattfindet. Und gleichzeitig treten wir aber früher in die Pubertät ein, wo sozusagen diese Ich-Entwicklung stattfindet und anfängt und auch diese Ablösung von Elternhaus oder den Erziehungsberechtigten beginnt. Und ich finde die Tatsache ganz interessant, dass wir uns sowieso nicht an den sozialpsychologischen Erkenntnissen orientieren beim Wahlalter, wann ist man komplett erwachsen, weil dann müsste man das Wahlalter sogar auf 25 erhöhen.
Wir orientieren uns am Grundgesetz einfach, ne?
Was genau, an der Volljährigkeit.
Ne? Volljährigkeit.
Aber ich meine jetzt, wenn man sich die sozialpsychologischen Studien dazu anguckt, dann sehen wir eben, man tritt früher in diese Phase der Pubertät an, als jetzt noch vor 20 Jahren beispielsweise. Und ich finde, und das hat Herr Faas ja auch gerade schon angesprochen, relevant ist ja auch, wie wird man irgendwie begleitet oder darauf vorbereitet, Entscheidungen zu treffen. Und das findet eben auch sehr oft in der Schule statt und wir müssen das auch noch viel stärker in der Schule machen. Und ich denke, gerade wenn wir das Wahlalter auf 16 absenken und da schon quasi auch durch eine staatliche Institution, die allen zugänglich ist, vorbereiten können, wie Menschen sich mit Politik auseinandersetzen und das auch stärken in der Schule, dann haben wir, glaube ich, auch im Nachhinein, wenn die Menschen älter werden, eine viel größere, vielleicht auch einen besseren Zugang zu Politik in der Breite der Gesellschaft. Deswegen fände ich es eigentlich auch aus dem Aspekt interessant.
Eine Aufforderung an die Schulen, höre ich das aus Ihren Worten.
Genau, ja? Dass man schon früher anfängt, sich politisch auch in der Schule mit dem Gemeinwesen und auch politischen Entwicklungen auseinanderzusetzen.
Sagt Tamila Schäfer, die stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, die bei uns ist, genauso wie Thorsten Faas, der Politikwissenschaftler von der FU Berlin. Wir wollen wissen, sollte man das Wahlalter in Deutschland herabsenken auf Bundesebene? Da ist es ja bei 18. Sollte das runter auf 16, 14 und vielleicht sogar auf 0? Auch diese Forderungen gibt es. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254-2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Auch sehr gerne jüngere Menschen, die gerne wählen würden, aber es noch nicht können. Auch Sie, bitte rufen Sie uns an, falls Sie jetzt schon wach sind um diese Uhrzeit. Aber bis 11 haben wir ja auch noch Zeit. Vielleicht werden Sie dann von Ihren Eltern geweckt und aufgefordert, bei uns anzurufen. Sehr, sehr gerne. Und unterwegs ist Tom Hohlfeld. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Hohlfeld, wir sind ganz ohr. Sie sind 26, haben Sie meine Kollegin schon verraten. Also Sie dürfen schon eine Weile wählen.
Ja, ich darf schon eine Weile wählen und bin beeindruckt auch, wie das jetzt kam mit der Ich-Entwicklung, die früher beginnt und später, sage ich mal, ausuferndere Züge annimmt. Auf der anderen Seite finde ich es spannend, dass es ja völlig entkoppelt bisher ist, was man für eine Umwelt schafft, um das Wahlalter zu senken. Also es hängt ja eigentlich davon ab, ob Menschen oder auch jüngere Menschen wählen gehen können, wenn sie in eine entsprechende Umwelt eingebettet sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine schulische Laufbahn mal reflektiere, die vielleicht auch gar nicht repräsentativ ist, aber ihr irgendeine Aussage birgt, dann waren so die ersten politischen Berührungen, das bestätigt mir natürlich auch einiges, was die politische Forschung und Jugendforschung angeht, sehr spät. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal kommunale Bindungsqualitäten, kommunale Bürgerbeteiligung anders denkt, wenn man eine andere Präsenz und eine andere Aktivität schafft, also Möglichkeitsräume, damit würde sich ja auch das politische Bewusstsein nicht nur ändern, sondern vielleicht sogar geförderter entwickeln.
Das heißt, Sie wären für eine Absenkung des Wahlalters, auf Bundesebene auch? Auf wie viel?
Wäre ich, aber eine bedingte Absenkung. Dafür müssen einfach strukturelle Unterschiede geschaffen werden, die es gerade meiner Meinung nach nicht gibt.
Also ein besseres Umfeld, also eine bessere Möglichkeit für Jugendliche, sich auch politisch zu auszutauschen, zu informieren, sich zu engagieren vorher? Oder wie darf ich Sie verstehen?
Genau, was auch die Selbstwirksamkeit angeht. Es ist unheimlich schön, dass es so viele jüngere Menschen gibt, beispielsweise in Bewegungen, meinetwegen wie Fridays for Future oder anderen. Auf der anderen Seite wäre es doch auch schön, wenn man sich vorstellt, einfach mal so ein bisschen in Utopien oder Geschichten zu denken, dass dann in Kommunen sich etwas ändert, die Bindungsqualität in den Kommunen sich erhöht, früher politische Prozesse integriert werden in den schulischen Alltag, meinetwegen auch noch in den Kindergartenalltag, aber halt auch spielerische Natur. Und somit ein Partizipationsbewusstsein geschaffen wird, was sich dann in der Wahl entfalten kann.
Ja, Thorsten Faas, wäre sozusagen die Kommune, wo man ja dann meistens dann doch schon früher als mit 18 wählen kann, tatsächlich so eine Art guter Startpunkt für Jugendliche, für auch ein gewisses Wahlbewusstsein, für politisches Bewusstsein?
Also das sehen wir ja erstmal mit Blick auf die Debatte, die wir haben. Die Wahlalterabsenkungen, die wir gesehen haben, sind ja tatsächlich häufig auf kommunaler Ebene in einigen Ländern oder in einigen Ländern auch auf Bundesebene. Aber was Herr Hohlfeld ja anspricht und was ich nur unterstützen würde, ist tatsächlich, es geht eigentlich nicht nur darum, wählen ja oder nein, Wahlrecht ja oder nein, sondern um das Hinführen, das Bewusstsein, Selbstwirksamkeit, haben Sie gesagt, dass man einfach diese Erfahrung auch frühzeitig macht, dass das nicht nur ein symbolischer Akt ist, den man da alle 4 oder 5 Jahre einmal sozusagen erledigen darf, sondern dass es wirklich darum geht, Politik zu beeinflussen, das eigene Umfeld, das eigene Leben, aber eben auch die Situation vor Ort und im Land insgesamt beeinflussen zu können. Und dass das auch sozusagen relevant ist. Auch das darf man ja nicht vergessen. Ein Aspekt rund um die Wahlaltersabsenkung ist ja auch immer zu sagen, vielleicht würden dadurch die Stimmen junger Menschen auch eher gehört. Vielleicht wäre das auch wieder ein Anreiz, dass mehr junge Kandidierende sich aufstellen lassen. Also insofern ist das
nichts, kann man das empirisch nachweisen, dass es so ist?
Man kann schon, also insofern ist es erstmal nichts, was man so ganz isoliert nur betrachten sollte. Das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich kann man, glaube ich, aus umgekehrter Warte sagen, dass junge Kandidierende schon für junge Wählerinnen und Wähler wichtige Orientierungspunkte sind, weil ansonsten sozusagen diese Altersunterschiede natürlich sehr schnell, Sie haben Herrn Solms angesprochen, ist ja sozusagen ein interessanter Kontrast an der Stelle, dass doch jemand, der schon auf einige Lebensjahre zurückblickt, das Wahlalter null jetzt vorschlägt. Aber aus Sicht von Erstwählerinnen, Erstwählern ist es natürlich erstmal vielleicht ein bisschen abschreckend zu sehen, dass das Durchschnittsalter im Deutschen Bundestag weit weg von ihrer eigenen Lebenserfahrung ist. Und man merkt es ja auch immer wieder, wenn es so um junge Themen geht.
Das liegt bei 50 nur für den. Bei 49, glaube ich, um genau zu sein. Ja.
Was ja, wie gesagt, ein gutes Stück weg ist. Aber das, wenn wir an Rezo, eben haben wir die Europawahl ja angesprochen, da merkte man doch einfach auch, dass es was Kommunikationsmuster gibt, was Politikbilder, was viele Aspekte des Lebens betrifft, dass die durchaus vom Alter abhängen und dass damit einfach die Repräsentanz auch ein wichtiger Punkt ist an der Stelle, keine Frage.
Tom Hohlfeld, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Vielen Dank.
Und wünsche noch gute Fahrt und schönes genau. Wochenende. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie etwas beitragen wollen zu der Frage, ob man in Deutschland früher wählen sollte. Also im Bundestag ab 18, das ist klar. In den vielen Landtagen auch schon ab 16. Zum Beispiel in Brandenburg, in Bremen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein. Bei den allermeisten Kommunalwahlen auch schon ab 16. Und international habe ich auch nochmal nachgeschaut, auch interessant. Auch auf nationaler Ebene, zum Beispiel in Brasilien, in Argentinien, auch in Österreich, auf Malta wählt man schon ab 16. Also das gibt es auch schon in nationalen Parlamenten. Sollte man in Deutschland früher wählen können, nicht erst ab 18 für den Bundestag, sondern vielleicht sogar schon ab 16 auf Bundesebene oder ab 14, einige sagen sogar ab 0. Auch das wird unter anderem gefordert. Da gibt es ja eine Initiative von Hermann Otto Solms von der FDP und da ist er gar nicht mal der Einzige. Auch Paul Kirchhoff, der ehemalige Verfassungsrichter, hat sich dafür eingesetzt, tatsächlich wählen ab 0, um mal einfach die Bandbreite ein bisschen auszukosten. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der FU Berlin, ist ja auch bei uns. Ist das denn, sage ich mal, demokratietheoretisch, wahltheoretisch überhaupt machbar? In welcher Form wäre das machbar, dass man ab Geburt eine Art Grundrecht, eine Art Wahlrecht hat?
Naja, auch da kann man wirklich wieder sehr schön sehen, dass wir hier einfach von Zielkonflikten letztlich reden, wo es um Abwägungen geht. Im Grundgesetz steht, wir haben ein allgemeines Wahlrecht. Das heißt grundsätzlich erst einmal, dass jeder und jede in diesem Land an Wahlen teilnehmen darf und dass es dann in der Tat begründungspflichtig ist, jemanden dieses Wahlrecht vorzuenthalten. Zugleich, auch das haben wir ja eben schon kurz andiskutiert, haben wir natürlich auch diesen Grundsatz des gleichen Wahlrechts pro Person eine Stimme. Und tatsächlich diese Idee, dass dann ein Familienvater oder eine Familienmutter am Wahltag mit so einem Bündel Stimmzetteln in die Wahlkabine geht und stellvertretend für ihre minderjährigen Kinder die Stimmen abgibt, das ist schon sozusagen im Sinne dieses der Gleichheit der Wahl in der Abwägung für mich tatsächlich etwas schwer vorstellbar.
Weil es keine freie Entscheidung des Wahlbürgers ist, ne? Oder der Wahlbürgerin sein kann.
Genau, weil man sicherlich sagen würde, dieser Person würde man, also den Kleinstkindern würde man sicherlich nicht zutrauen, die eigene Wahlentscheidung zu dokumentieren. Also müsste das jemand stellvertretend tun. Und das ist in der Tat ein Gedanke, der mit diesem Prinzip demokratischer Gleichheit nicht vereinbar ist. Zugleich, wenn wir in diesen Tagen an Debatten rund um Corona denken, diese Debatte, dass vielleicht die Interessen von Kindern oder die Perspektiven von Familien, dass die in der Abwägung manchmal zu kurz kommen, da merkt man vielleicht, dass eben auch die Frage, wer darf denn wählen, wer hat denn auch am Wahltag Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Politikerinnen und Politikern, dass das nicht trivial ist, dass also der Wahlakt natürlich auch Signale an Politik sendet und dass Politik vielleicht eben genau nicht auf Signale, die sie nicht erreichen, reagieren können. Das gilt für 16-, 17-Jährige vielleicht, das gilt auch für Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben. Also insofern, wer wählen darf und wer nicht, das ist nicht trivial, sondern das ist für die Menschen wichtig, im Sinne auch sozusagen des Bürgerinnenstatus, aber es ist auch für Politik wichtig, weil sie sich strategisch, und das finde ich vollkommen okay, bitte nicht falsch verstehen, aber weil sie sich strategisch als Politikerin, als Politiker natürlich auch daran orientieren, wo sie Mehrheiten finden, wo sie Stimmen finden können. Und bei Nichtwahlberechtigten werden sie die nicht finden.
Apropos Stimmen finden können, jetzt könnte man den Grünen ja vorwerfen, dass sie bei den Jungen relativ erfolgreich sind. Ist das auch ein Grund, Jamila Schäfer, stellvertretende Chefin der Grünen, dass die Grüne Partei, die Bündnis 90 Die Grünen, sich so dafür einsetzen, das Wahlalter abzusenken?
Ich glaube, der Grund ist andersrum. Also wir haben natürlich als grüne Partei immer diesen Nachhaltigkeitsansatz vertreten und auch vor 40 Jahren schon versucht, in die Politik einzuspeisen. Jetzt wird er immer mehrheitsfähiger und ich glaube, wir haben halt schon immer auch unterrepräsentierte Gruppen versucht, in der Demokratie zu stärken. Und das sind eben auch junge Menschen. Ich würde umgekehrt sagen, eigentlich steht es ja auch den anderen Parteien frei, junge Menschen stärker zu unterstützen und dann auch dort eine größere Beliebtheit zu haben. Deshalb würde ich das Argument eher umgekehrt gelten lassen, weil ja tatsächlich es auch aus unserer Sicht eben einfach zu einer demokratischen Gesellschaft dazugehört, dass man auch die jungen Menschen mitdenkt, stärkt. Und ich wollte auch noch mal eben was zu der ganzen Frage sagen, welche Voraussetzungen braucht es überhaupt für demokratische Mündigkeit? Das hat ja Herr Hohlefeld auch eben angesprochen, der Hörer, der bei uns angerufen hat. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir diese ganze Frage Demokratisierung nicht nur auf das Wahlalter reduzieren, weil er total recht hat damit, es braucht auch soziale Voraussetzungen, die erfüllt werden. Und es braucht auch zum Beispiel eine Kenntnis über die Institutionen, damit Menschen überhaupt eine Fähigkeit entwickeln können, sich demokratisch als Bürgerinnen und Bürger einzubringen. Und da sehe ich auch noch sehr viele Defizite. Also ich glaube, dass...
Über die Generationen hinweg vermutlich auch, oder?
Ja, aber auch generell gesellschaftlich. Weil, also ja. Herr Faas hat ja auch schon gesagt, dass es ganz oft auch eine Frage von sozialen Ausschlüssen ist, die bei demokratischer Beteiligung. Also wer bringt sich überhaupt ein? Wer sieht sich überhaupt repräsentiert in der Demokratie? Und ich glaube,
unabhängig vom Alter jetzt einfach.
Unabhängig vom Alter.
Soziale Gruppen, kulturelle Gruppen, wen meinen Sie?
Genau. Also ja, beispielsweise Menschen mit einem sehr geringen Einkommen sind überproportional häufig Nichtwählerinnen oder Nichtwähler oder haben das Gefühl, und das hat auch die Friedrich-Ebert-Stiftung festgestellt, dass der Grund dafür häufig ist, wenn Leute nicht zur Wahl gehen, dass sie das Gefühl haben, für ihre Interessen würde sich gar nicht so viel ändern, wenn sie jetzt auch noch zur Wahl gehen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und auch eine große Hausaufgabe für uns als Politik, zu überlegen, was können wir eigentlich jenseits von der Senkung des Wahlalters noch tun, um Repräsentationsdefizite in der Politik zu reduzieren.
Also da geht es auch um ganz grundsätzliche Fragen heute Vormittag hier bei uns in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Lutz Werner aus Dresden zum Beispiel hat uns geschrieben und schreibt, kaum ein 18-Jähriger kann rein zeitlich über eine diesbezügliche Reife verfügen, ein 16-Jähriger erst recht nicht, wenn es ums Wählen geht. Warum befördern Sie so etwas, schreibt er uns. Und angerufen hat Amelie Herm, 23 Jahre alt, das weiß ich von meiner Kollegin. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Sie rufen aus Mönchengladbach, richtig?
Ja, genau.
Wir sind ganz Ohr.
Gut, ja, also ich bin sehr gegensätzlicher Meinung zu der, die gerade vorgelesen wurde. Ich bin dafür, dass das Wahlalter auf jeden Fall abgesenkt wird. Also ich bin ja selber noch relativ jung, was wahrscheinlich die Hörerschaft angeht. Und kann mich erinnern, dass ich in dem Alter auf jeden Fall schon sehr politisch interessiert war. Und
in welchem Alter? 14? Oder?
Ja, ja. Also auch bei, also ich komme aus Dresden und da gab es so große Demonstrationen gegen die Waldschlösschenbrücke. Da war ich auf jeden Fall auch viel dabei. Und ich finde gerade im Sinne des demografischen Wandels, der ja fortschreitet, wäre es umso wichtiger, junge Leute mehr Partizipationsmöglichkeiten zu geben. Und ja, klar braucht es dafür auch Strukturwandel, also gerade was politische Bildung angeht. Aber ja, ich finde dieses Generationsargument, was die Reife angeht, auch in der Hinsicht irgendwie schwierig, weil es gibt ja auch gerade bei der AfD Leute, die aus Protest wählen, wo ich mich frage, was das eigentlich mit einem guten politischen System zu tun hat.
Also für Sie ist, was politische Reife oder Bildungsstand angeht, nicht unbedingt eine Altersfrage?
Ja, auf jeden Fall.
Und ja. Sie sagen 14. Also das wäre so ein Alter für Sie, wo Sie sagen, auch auf Bundesebene, das wäre ein gutes Wahlalter, 14?
Ich würde es probieren. Also ich denke, wie gesagt, es braucht da auch noch Strukturwandel, vielleicht was die politische Bildung an Schulen angeht. Aber ich finde, das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn man die sogenannte Politikverdrossenheit anschaut und so, dass es da sowieso wieder mehr Schnittstellen zwischen der institutionellen Politik und der Politik des gesamtgesellschaftlichen Zusammenlebens geben muss.
Thorsten Faas, dazu bräuchte es ja für 14, bräuchte es ja wirklich eine Mehrheit im Bundestag. Mhm. Das Grundgesetz müsste geändert werden. Ist so etwas, ist überhaupt das realistisch, das Wahlalter unter 18 im Bundestag unter den Mehrheitsverhältnissen, wie wir sie jetzt haben, abzusenken?
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, weil Sie haben ja eben auch auf Länderebene den, ich sag's mal etwas zugespitzt, Flickenteppich angesprochen. In manchen Bundesländern haben wir für Kommunalwahlen gesenkt, in anderen Ländern für Kommunal- und Landtagswahlen. Und der Grund für diesen Flickenteppich sind letztlich Verfassungen, wenn Sie so wollen. Denn in manchen Verfassungen, auch auf Länderebene, ist das Wahlalter auf 18 festgelegt. Und um das ändern zu müssen, brauchen Sie dann tatsächlich eine breite Mehrheit. Und wenn man das parteipolitische Spektrum aktuell anschaut, dann sieht man eben, dass insbesondere die Unionsparteien, auch die AfD, sehr skeptisch sind gegenüber einer Absenkung des Wahlalters. Und wenn sie dann konkret für die Bundesebene fragen, dann ist es eben nicht vorstellbar, dass man, also mehrheitstechnisch nicht vorstellbar, dass man gegen den Willen der Union das durchsetzt. Dafür finden sie dann einfach nicht die nötige Mehrheit. Insofern ist es einfach auch eine Frage von politischer Durchsetzbarkeit natürlich, die sich da stellt und die dann eben auf föderaler Ebene zu diesen Unterschiedlichkeiten führt. Das Argument, was dann von Unionsseite, ist ganz interessant, ich habe eben ja schon mal den Wahl-O-Mat, dieses Informationsangebot im Vorfeld von Wahlen angesprochen. Da begründen Parteien ja auch dann häufig ihre Position und die Union verweist tatsächlich sehr häufig auf diese Verbindung zur Volljährigkeit. Und das hat natürlich aus, sagen wir mal so, ästhetischen Gründen raus auch vieles für sich, weil diese ganze Reife-Debatte, wenn man die zu Ende denkt, müsste man natürlich sagen, okay, das heißt eigentlich, wir müssen Reifetests einführen, altersunabhängig. Und das ist sicherlich etwas, also das Wahlrecht an bestimmte Kriterien zu knüpfen, die man dann irgendwie abtestet. Hat es eine unschöne Historie in manchen Ländern, in den USA beispielsweise. Aber es ist auch schwer vorstellbar. Und insofern ist diese einfache Verbindung Volljährigkeit führt zu Wahlrecht, das erleichtert die Debatte immens, weil sie dann einfach ein klares Kriterium haben.
Und es geht um Rechte und Pflichten, ne? Sozusagen. Auch ab das, 18 hat man alle Rechte und Pflichten, aber eben auch alle Pflichten, die volle Strafmündigkeit, die man vorher eben nicht hat. Ne?
Ja, und also man kann natürlich sagen, um die Position einfach mal zu formulieren, es entwertet, so würden manche argumentieren, das Wahlrecht vielleicht auch ein Stückchen, wenn man sagt, okay, du darfst zwar manche Dinge nicht kaufen, aber du darfst wählen. Ne? Also was, ich will mir das gar nicht zu eigen machen, aber das sind schon legitime Argumente auch, die man an der Stelle bedenken sollte.
Amelie Herrn. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
Also ich denke nicht, dass es eine Entwertung ist, sondern dass es vielmehr eine Wertschätzung ist des Wahlrechts gegenüber, indem man mehr Partizipation ermöglicht. Und ich würde mich auf jeden Fall klar gegen solche Tests aussprechen, sondern also ich bin selber aus dem Bildungsbereich und ich glaube, dass es einfach mehr Möglichkeiten bräuchte, um darüber zu informieren. Und auch, es wurde ja auch Selbstwirksamkeit schon angesprochen, also sag ich mal, die eigene Meinungsstärkung zu erleichtern oder weiterzuführen. Aber das eben, wie gesagt, ist für mich keine Altersfrage.
Ich würde da übrigens total zustimmen, Frau Herm. Meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel auch am Wahlkampfstand, dass die Nachfragen von jüngeren Leuten oft sehr, sehr viel detaillierter oder interessierter sind als von älteren Leuten. Also das ist natürlich jetzt keine empirische...
Was ist jung und alt für Sie?
Naja, also das ist, glaube ich, jetzt auch schwierig zu sagen. Ich weiß ja auch, ich frage ja die Leute nicht, wer...
Wir sind Mitte 40, sind wir
definitiv alt.
Ja, lassen wir das. Aber ich würde auch sagen, ich meine, das hat Frau Herm ja auch angesprochen, wenn wir uns zum Beispiel angucken, wer wählt denn auch Parteien, die eigentlich die Demokratie abschaffen wollen, dann haben wir da definitiv ein größeres Problem mit älteren Männern. Und ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dann soll man denen irgendwie das Wahlrecht wegnehmen oder so, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das zeigt einfach, dass diese Diskussion, junge Menschen, 16-, 17-Jährige werden nicht reif genug, einfach falsch ist. Und zum anderen es eben sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten braucht, um Menschen auch die demokratische Mündigkeit erlangen zu lassen. Und das brauchen wir eben nicht nur sozusagen auf einer individualpsychologischen Ebene, dass man starke Persönlichkeiten entwickeln kann. Das ist ja sozusagen in der Entwicklungspsychologie ein entscheidendes Ziel oder in der Pädagogik, sondern dass es eben auch auf einer gesellschaftlichen Ebene total notwendig ist, um stabile Persönlichkeiten und stabile Demokratinnen und Demokraten zu haben, die auch die Demokratie verteidigen. Und da habe ich ja eben schon gesagt, wir brauchen auch eine stärkere Kenntnis über die Institution. Ich finde es total problematisch, dass zum Beispiel, wenn Parteien darüber informieren wollen, welche Arbeit sie leisten, ganz oft total hohe Hürden haben, das in Schulen zu machen. Ja. Ich verstehe, dass Schulen sich nicht irgendwie auf die Seite einer Partei stellen dürfen, weil sie natürlich auch Institutionen des Staates sind und dann keine parteiische Lagerbildung oder sowas zuträglich wäre. Aber dass viele Leute viel zu wenig Kenntnisse darüber haben, wie kann ich mich überhaupt einbringen und wie kriege ich überhaupt den Fuß in so eine Partei, die eine entscheidende Möglichkeit ist, auch demokratisch sich zu beteiligen, auch zwischen den Wahlen.
Amleham, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Danke
und wünsche Ihnen noch viel Freude bei diversen politischen Engagement.
Danke.
Und viele, viele Grüße tief in den Westen am Mönchengladbach. Danke.
Richtig
und schönes Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist jetzt Peter Klarus aus Wuppertal. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen alle zusammen. Ich würde das Ganze so behandeln, so etwas aus pragmatischer Sicht. Ich war 1968, 69 bei der Marine und selbst da hatten wir schon minderjährige Soldaten. Soldatinnen waren da nicht üblich. Die waren also unter 18. Ich weiß es noch, die sahen wirklich aus wie Kinder. Auch heute ist es üblich, es wird ein bisschen schamhaft verschwiegen. Man spricht da schon mal von Kindersoldaten, dass Minderjährige durchaus zur Bundeswehr eingelassen werden dürfen. Und dann möchte ich das so ein bisschen beurteilen. Religionsfähig ist man ab 14, darf man die Religion wählen. Strafmündig ist man ab 14, Führerschein darf man ab 17 machen. Ja, im Grunde ist sehr.
Also 14? Wäre 14 das Alter für Sie, wo Sie sagen, das wäre das richtige Wahlalter?
Das wäre für mich sehr denkbar, ja. Mhm. Wenn ich überlege, rein gesetzlich, ich gebe den beiden Gästen da recht, mit den jeweiligen Argumenten, liegen ziemlich auf meiner Richtung. Was ich sagen möchte, vor einiger Zeit oder vor Jahren war es üblich, gesetzlich die Volljährigkeit auf 21 festzulegen, wenn man das als Datum nimmt. Jetzt ist 18 üblich. Das hat mit Sicherheit auch Konsumgründe raus. Aus dem eigenen Haushalt selbst was anschaffen. Es wird ein bisschen Geld in die Wirtschaft gepumpt. Das hatte ja auch solche Hintergründe. Aber man hat es gesetzlich einfach geändert. Wo ist die innere Reife plötzlich angestiegen um 3 Jahre? Und dann kenne ich sehr viel alte Leute, die würde ich als verknöchert bezeichnen. Ich kenne also mehr alte Trottel als alte Weise, sage ich mal. Und ich bin selbst 72. Darf ich mir das Urteil, glaube ich, erlauben? Ich bin mit vielen Leuten im Gespräch. Es fahren uralte Menschen Auto. Ich gucke immer weg, wenn ich das sehe. Es ist manchmal grässlich. Die dürfen auch alle wählen. Wo ist die Reife?
Mhm. Also es ist keine Altersfrage für Sie, ne? Letztlich, oder?
Mhm.
Das ist keine Altersfrage für Sie, die politische Reife, sozusagen die Entscheidungskraft.
Nein, ich würde ja, wenn ich an Autofahrer denke, Tests einführen. Das wäre absolut notwendig. Aber wir sind jetzt nicht bei Tests für Autofahrer, sondern ein bisschen in der Politik. Und ich persönlich meine, es ist dringend notwendig, das Wahlalter runterzusetzen. Auf 14 mindestens. 0 würde ich nicht unbedingt favorisieren, aus dem Grunde, den Ihr Gast auch erwähnt hat, dass da eine Mutter, die vielleicht 10 Kinder hat, mit einem Bündel Scheine zur Wahlurne geht. Ich kenne selbst Leute bei uns, die hatten 6 Kinder in der Firma, das gibt es. Halte ich nicht für so sehr gut, nicht gelungen. Aber das Alter generell abzusenken, in vielen anderen Fällen ist es doch auch möglich. Es werden Jugendliche verurteilt ab 14, man ist testierfähig ab 16. Also warum ist das Wahlalter auf 18? Früher 21, kann man sagen, wenn das die Grenze ist, ja, senken wir sie ab um 3 Jahre auf 18. Ging auch.
Weil Sie sagen früher, damit meinen Sie, ich glaube bis 1972 war das so, ne?
Ja, das genau, ne?
Also hat, glaube ich,
nicht mehr. Ich
die Brandt-Regierung hat das damals auf 18 abgesenkt.
Ja,
also mehr Demokratie wagen, ich glaube dazu passte das auch zu dieser Strategie, Thorsten Fasnacht.
Die Volljährigkeit ist, also man muss, tatsächlich ist das Wahlalter von 21 auf 18 in den 70er oder 1970 sogar abgesenkt.
Aber es war doch Teil der Willy Brandt-Strategie, oder?
Genau,
mehr Demokratie wagen.
Also, es jährt sich zum 50. Mal in diesem Jahr. Just an diesem Tag werden wir auch unsere Studie veröffentlichen. Aber die Volljährigkeit ist tatsächlich dann erst 1974 abgesenkt worden, von 21 auf 18. Und insgesamt ist das, was Herr Klarus sagt, natürlich, es zeigt in gewisser Weise, dass jede Zahl eigentlich eine willkürliche Setzung ist. Wir könnten auch über 16,5 reden. Das wäre jetzt vielleicht nicht sinnvoll, aber es gibt kein objektiv richtiges Kriterium, wann alle jungen Menschen, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, wir haben ja eben von der Hörerin gehört, dass sie sehr früh gesagt hat, ich hätte gerne mit 14 mich engagiert. Andere tun das vielleicht nicht in gleichem Maße. Also wir reden ja, oder wenn Fridays for Future wird ja sehr gerne angeführt in diesen Tagen. Das ist ja auch eine faszinierende Bewegung. Aber trotzdem, wenn wir über das allgemeine Wahlrecht reden, müssen wir natürlich die Gruppe insgesamt auch im Blick behalten. Und da wird es einfach keine eine Zahl geben, wo man sagen wird, da sind jetzt alle reif und davor nicht. Und nochmal, das macht aus ästhetischen, Anführungszeichen, Gründen dieses Verknüpfen mit der Volljährigkeit attraktiv, weil man dann einfach ein klares Kriterium hat. Ja, und vielen Dank auch, Herr Klarus, für den Hinweis auf das andere Ende, wenn ich so sagen darf, des Altersspektrums. Weil
auch das Alter relativ, oder?
Ja, und auch dort haben wir dort haben wir letztlich ein juristisch klares Kriterium, nämlich erst dann, wenn eine Person in allen Angelegenheiten betreut wird, erst dann verliert sie auch tatsächlich das Wahlrecht. Also auch da gibt es den Versuch, das an ein Kriterium zu knüpfen, was letztlich ein juristisches ist, um da einfach diese Debatten, ist die Person noch reif, ist sie es nicht, darf sie noch, ja oder nein, sich derer sozusagen durch ein formales Kriterium zu entziehen. Das hat was, aber trotzdem, wenn man dann die jungen Menschen sieht und hört, die sagen, ich würde aber gerne, dann sind das natürlich sehr legitime Interessen, auch denen man sich stellen muss.
Peter Klarus, 72 Jahre alt, das haben wir jetzt gehört, in Wuppertal. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße. Schönes danke. Wochenende.
Ja, danke schön. Gleich.
Ja, danke für den Anruf. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer heute Vormittag hier, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Jugend an die Macht. Ab wann sollte man in Deutschland wählen können? Marianne Wagner aus Berlin hat angerufen. Schönen guten Morgen. Frau Wagner, hören Sie uns?
Ja, ich höre Sie.
Wir sind ganz Ohr. Wie ist bei Ihnen? Ab wann sollte man wählen können in Deutschland?
Also ich bin für 16. Und zwar deswegen, weil ich meine, dass es die Jüngeren mit einbezogen werden sollten. Und zwar deswegen, weil es einen Ausgleich geben soll zu der alternden Gesellschaft. Die älteren Menschen nehmen zu. Und wenn wir die Jüngeren dann mitbeteiligen, dann kann es wieder zu so einer Ausgewogenheit kommen. Wir laufen Gefahr, dass das nicht der Fall ist. Das Wahlrecht an die Eltern zu übertragen, das erinnert mich so ein bisschen an die, ich werde katholisch oder evangelisch, also an die Religionszugehörigkeit, die von den Eltern bestimmt worden ist. Da wäre ich immer dagegen. Das ist mein Beitrag.
Marianne Wagner in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, bitte.
Und wünsche noch schönes Wochenende. Also 0800 2254 2254, wir reden weiter gleich nach den Nachrichten über die Frage, ab wann man in Deutschland wählen sollte. Und übrigens Wahlalter 0, da schrieb uns auch gerade jemand, nämlich Julia Scheibehenne aus Braunschweig, selber 32 Jahre alt. Meine drei Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren machen sich sehr viele Gedanken über Politik. So etwa über Themen, die ihnen wichtig sind. Armut, Gerechtigkeit, Umwelt, Klimawandel, Tierwohl, Krieg, Frieden, Geflüchtete, Ähnliches. Fast täglich höre ich von ihnen Sätze, die wie folgt beginnen. Wenn ich Politiker, Politikerin wäre, würde ich. Also schreibt sie, ich denke, dass viele Kinder sich ähnliche Gedanken über Gesellschaft und Politik machen und behaupte, dass viele Kinder eine größere politische Reife besitzen als viele volljährige Wählerinnen und Wähler. Ich spreche mich für ein Wahlrecht ab 0 Jahren aus. Das schreibt uns Julia Scheibehenne aus Braunschweig. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, oder besser gehört, dass tatsächlich alle sich dafür ausgesprochen haben, das Wahlalter abzusenken, unter 18. Man hörte Stimmen, die sagen 16, andere 14. Die Grünen hier in Person von Jamila Schäfer setzen sich für 16 ein. Und bisher gab es relativ wenige Stimmen, die gesagt haben, bitte belasst es doch bei 18. Das ist genau das richtige Alter. Am Telefon ist jetzt Isolgun Kemal aus Erlangen. Schönen guten Morgen.
Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen.
Alle. Guten Morgen, Herr Kemal. Danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Wir sind ganz Ohr.
Ja, ach, nicht der Irre, der wird. Zu meinem Beitrag. Unsere Gesellschaft ist ja keine homogene Gesellschaft. Die ist im Wandel. Es ist eine sehr dynamische Gesellschaft. Der frühere Bundespräsident hat mal einen schönen Satz gesagt, eine Einheit der Verschiedenen. Nur in dieser Einheit der Verschiedenen herrscht aber keine Gleichheit. Und darauf will ich hinaus. Die meisten In vielen Städten sind 10% der Menschen vom politischen Prozess ausgeschlossen, obwohl sie das Alter über 18 Jahre alt sind. Diese Menschen leben teilweise schon 30 Jahre in Deutschland, dürfen aber nicht wählen, weil sie eben eine andere Staatsangehörigkeit haben. Und das ist ausgeschlossen von diesem politischen Prozess. Und das macht die Demokratie schwach und nicht stark. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, worauf ich hinaus will, ist, es gab, als die Frau Nahles mal Arbeitsministerin war, hat sie eine Studie machen lassen. Und dann hat man festgestellt, dass Menschen mit geringen Einkommen kaum politische Partizipation wahrnehmen. Das heißt, das können Sie auch sehen, wenn Sie beim Wahlen Ihren Stadtteilen sehen. Wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, Sie senden, glaube ich, aus Köln.
Aus Berlin.
Aus Berlin. Mhm. Wenn Sie in den Stadtteilen, wo Menschen mit sozial geringen Einkommen dann leben, dann stellen Sie fest, dass eine Wahlbeteiligung so um 20-25% ist. Das ist hier, wo ich hier lebe, in Erlangen, genau das Gleiche wie in München und so weiter. Das heißt, die Menschen erwarten von Politik nicht. Komischerweise auch sind das die Menschen, die am meisten Politik brauchen. Denn sie bräuchten eigentlich die Hilfe von Politik, aber sie sind dann vom politischen Prozess ausgeschlossen, insofern, weil die Politik diesen Menschen keine Angebote macht. Mhm. Also, unsere Intention ist ja die Stabilität unserer Demokratie. Demos, das Volk, wie man so schön sagt, ist ja nicht vertreten, wenn wir nur 60%, wir freuen uns ja meistens, wenn wir 60-65% Wahlbeteiligung haben. Früher war das ja noch schlimmer, da war's, teilweise hatten wir Wahlbeteiligungen um 50%. Also 50% der Gesellschaft ist gar nicht zur Wahl gegangen. Und diese Menschen, die ausgeschlossen sind, die muss man wieder für die Demokratie gewinnen. Und das geht, und da müssen sich die Parteien was einfallen lassen.
Aber da geht es Ihnen jetzt nicht nur um die Staatsbürgerschaft, da geht es Ihnen auch einfach um das soziale Umfeld? Oder
ja, weil, natürlich, aber ja. Ich habe jetzt darauf hingewiesen, dass, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr ungleich ist. Mhm. Also es gibt in Europa kein Land, wo das Vermögen so ungleich verteilt ist wie in Deutschland zum Beispiel. Und ja. Das Schlimme ist eben, dass die Menschen, die ausgeschlossen sind von politischem Prozess, weil sie auch, ich nehme ein Beispiel, Bildungsrassismus zum Beispiel. Sie reden darüber, dass da Jugendliche eben wählen dürfen. Aber was nützt es, wenn Sie diesen Menschen das nötige Wissen nicht zukommen lassen, damit sie auch die Fähigkeit haben zu wählen? Wir haben ein Bildungssystem, meiner Meinung nach, das sehr, sehr schwach ist. Und es herrscht sehr viel Bildungsrassismus, wie gesagt. Ich kann das erörtern, aber das wird jetzt lang führen.
Herr Kemmel, ich glaube, das ist angekommen. Ich würde
der entscheidende Punkt ist, ja. ob jemand die Reife hat. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Das wollen wir doch. Dass jemand die Reife hat und dazu, um diese Reife zu erreichen, brauche ich doch eine bestimmte Form von Bildung.
Und das ist relativ, glaube ich, einig. Das ist für Sie gar nicht so abhängig von einem konkreten Alter, von einer konkreten Zahl, ja?
Nee, aber es muss erstmal die Voraussetzung da sein, dass ich die nötige Bildung habe. Yeah. Aber wenn wir die Stadtteile haben, ob das in Berlin, Köln oder so, wo Menschen von Bildung teilweise völlig ausgeschlossen sind, weil da eben nicht die Möglichkeiten, da wird auch nicht investiert, dann werden diese Bürger auch nicht die Fähigkeit haben oder die Reife haben, zu wählen.
Jamila Schäfer ist zwar jetzt nicht Landespolitikerin, sondern eher auf Bundesebene sozusagen. Bei Bildungsfragen sind ja eher Landespolitiker gefragt. Aber ich gebe das nur mal kurz weiter tatsächlich, weil ich merke schon, Jamila Schäfer von den Grünen, die zuckt auch schon immer so. Sie würde gerne reagieren auf Sie. Bitte schön.
Ja, ich wollte mich erstmal bedanken für Ihre Reaktion. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, was Sie ansprechen. Denn es kann, wie gesagt, bei der Lösung von Repräsentationsdefiziten, die wir einfach haben, nicht nur um eine Wahlalterssenkung gehen. Und da haben Sie total recht. Es gibt auch ganz unabhängig von der Staatsangehörigkeit bei vielen Menschen, die einfach Migrationshintergrund haben, eine Skepsis, ob Politik wirklich ihre Interessen vertritt. Und das liegt einmal an der Repräsentation. Also wenn wir uns das Parlament beispielsweise angucken, auf Bundesebene, aber auch viele Landesparlamente, dann ist der Anteil von Menschen, die Migrationshintergrund haben, einfach viel, viel geringer als in der Gesellschaft tatsächlich vorhanden. Und außerdem haben wir eben auch diesen Ausschluss von Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, obwohl natürlich die Lebensverhältnisse sie auch bestimmen, die bei von Parlamenten auch mitentschieden werden. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall auch noch viel zu tun als Politikerinnen, als Politiker. Wir müssen auch schauen, dass die Parteien vielfältiger werden. Wir haben jetzt auch gerade als Grüne einen Prozess gemacht, um uns genau mit der Frage auseinanderzusetzen, Wie wirken eigentlich Ausschlüsse auf Menschen mit Migrationshintergrund? Warum engagieren sich weniger Menschen mit Migrationshintergrund in Parteien, als sie real in der Gesellschaft einfach gibt?
Ja, warum? Warum?
Und ja, wir sind gerade dabei, eine Studie zu entwerfen, um das auch erstmal herauszufinden, um auch Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserer Partei schon aktiv sind, zu fragen, welche Hürden sie erstmal überqueren mussten, und sind da gerade dabei, die Daten zusammenzutragen, weil wir natürlich auch erstmal eine Grundlage dafür brauchen. Aber es ist eben, das Ziel ist total klar, dass wir da wirklich nachsteuern müssen. Und ich finde auch wichtig, was Herr Kemal auch angesprochen hat, eben zu gucken, kann man nicht das kommunale Wahlrecht auch für Menschen ausweiten, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, weil sie eben unmittelbar betroffen sind, wenn sie schon lange
für in der Kommune... Für EU-Bürger geht das ja schon.
Genau, ne? Aber in vielen Kommunen geht das eben nicht für Menschen, die außerhalb der EU eine Staatsangehörigkeit haben. Und natürlich müssen wir aber auch das Staatsangehörigkeitsrecht auch so ausweiten, dass Menschen früher und schneller einen Zugang haben, wenn sie lange hier leben, dann auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu werden, um dann natürlich auch Verantwortung für die Demokratie mit übernehmen zu können. Und der letzte Punkt, den Herr Kemal auch richtigerweise angesprochen hat, ist, dass wir natürlich auch unter einem institutionellen Rassismus im Bildungssystem, aber auch in anderen staatlichen Behörden loswerden müssen, weil natürlich, und das haben wir ja auch an dieser ganzen Debatte gerade zu Polizeigewalt, Black Lives Matter gesehen, dass nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, auch in Deutschland einfach ein Gefühl von Menschen, die quasi nicht als weiß gelesen werden oder die People of Color sind, einfach ein weniger starkes Vertrauen da ist, dass der Staat auch für sie da ist. Und das zieht sich, glaube ich, nicht nur durch die Polizei, dass wir da Antidiskriminierung aus, Diskriminierungsmaßnahmen und Anreize ausweiten müssen, sondern natürlich auch im Bildungssystem darauf gucken müssen, welche Ausschlüsse werden da eigentlich schon produziert und Investitionen brauchen, um diese Ausschlüsse zu überwinden.
Thorsten Faas, haben wir ein Repräsentanzproblem in Deutschland, was die Demokratie angeht?
Das hat Herr Kemal ja dankenswerterweise betont, dass es spannende Studien gibt, die zeigen, dass die Wahlbeteiligung sehr ungleich in der Bevölkerung verteilt ist. Insofern ist das Thema der heutigen Sendung ja eigentlich die Frage, wer hat das Recht zu wählen? Aber wir dürfen natürlich nicht aus dem Blick verlieren, wer nutzt denn dann auch das Recht, das eine Person hat? Also wer wählt nicht? Und ja, da sehen wir deutliche Unterschiede. Gerade diese Studien, die Sie, Herr Kemal, angesprochen haben, Sie können jede beliebige Stadt in Deutschland sich anschauen. Sie werden immer Muster finden, dass in Stadtteilen, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist, der Anteil von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit hoch ist, dort wird die Wahlbeteiligung niedriger sein. Und nochmal, das ist der wichtige Punkt, den Sie auch gemacht haben. Das ist nicht egal für das, was dann in der Politik geschieht. Und damit sind wir wieder beim Thema unserer heutigen Sendung. Ob eine Gruppe Wahlberechtigung hat, ja oder nein, hat einfach auch Konsequenzen für das, was politisch passiert. Ob sie politisch berücksichtigt wird, ja oder nein. Und insofern ist es, die Hörerin eben hat den demografischen Wandel angesprochen, ist es ein wichtiger Punkt, ob wir nicht durch eine Ausweitung des Wahlrechts hier auch, wenn man so will, das Sensorium der Politik nochmal ein Stück erweitert. Ich muss gleich ein bisschen Wasser in diesen Wein gießen, denn man muss auch sehen, wenn wir den 16-, 17-jährigen Bürgerinnen das Wahlrecht geben, wird das die Zusammensetzung des Wahlkörpers jetzt nicht auf den Kopf stellen. Dann reden wir davon, dass vielleicht 1-2% an Wahlberechtigten dazukommen. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Signal.
Und da bildet sich auch wieder sozusagen eine bestimmte soziale Schicht ab, ein bestimmtes kulturelles Umfeld, denn Herr Kemal hatte genau daraufhin auch abgehoben. Ne?
Ja, absolut. Wobei, da steckt genau das Dilemma, wenn man so will, weil Herr Kemal ja einerseits eben auf diese Ungleichheiten hingewiesen hat, auch im Bildungssystem. Und wir hatten ja in der ersten Stunde heute auch schon mal kurz die Debatte, ja, das stimmt, dass dann vielleicht 16-, 17-Jährige auch nochmal anders erreicht werden können über schulische Kontexte etc., aber da schlummert trotzdem so ein bisschen die Gefahr, dass das Ungleichheiten eher verstärkt als mindert. Weil wer mit 17, 18 noch in der Schule ist, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gymnasiast, eine Gymnasiastin. Und das sind nicht die, die wir erstmal motivieren müssen, zur Wahl zu gehen. Also da ist genau die Herausforderung, dass das gleiche Wahlrecht durch eine Absenkung des Wahlrechts eher befördert wird und wir nicht noch zusätzliche Ungleichheiten produzieren, denn das wäre definitiv kontraproduktiv, gerade weil wir ja auch darüber reden, dass wir über die nächsten 50, 60, 70 Jahre reden, für die eine Person dann das Wahlrecht natürlich behält.
Özlgun Kemal in Erlangen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, vielen gerne.
Ja, danke schön. Schönes Wochenende wünsche ich. Und am Telefon ist jetzt Götz Triebel aus Hamburg. Schönen guten Morgen, moin moin.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ich gehöre, glaube ich, zu der Minderheit, die sich gegen eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 aussprechen. Ich finde ehrlich gesagt, dass das Wahlalter mit 18 schon bei vielen 18-Jährigen, die ich so kenne, relativ gewagt. Das lässt sich natürlich nicht abändern, aber eine weitere Herabsetzung, da würde ich mich stark dagegen aussprechen. Der Grund für mich ist in erster Linie folgender. Also es wird ja dieser Tage viel über Populismus in der Politik gesprochen. Ich glaube aber, dass Populismus eigentlich ein immanenter Teil der Demokratie ist. Jeder Politiker ist bis zu einem gewissen Grade Populist, vereinfacht, pointiert, lässt Gegenargumente weg, polemisiert manchmal auch, um eben seine Botschaft an die Wähler zu bringen. Und er hat ja auch gar keine andere Wahl. Er muss das tun. Man kann nicht jede Diskussion in dem Detaillierungsgrad führen in der Öffentlichkeit, der Sache eigentlich angemessen wäre. Und vor dem Hintergrund muss man ein Stück weit Populist sein. Und um dieses System zu durchschauen als Wähler und das vernünftig einordnen zu können, brauchen Sie, glaube ich, eine gewisse geistige Reife und Lebenserfahrung vor allem, weil Sie wissen, wie Menschen und wie Politiker ticken. Das erschließt sich einem nicht sofort mit 16, wahrscheinlich auch noch nicht mit 18. Da braucht man so ein paar, teilweise Jahrzehnte, um das zu begreifen.
Ja, Herr Triebel, ich kann Ihnen berichten, Jamila Schäfer guckt ein bisschen streng im Moment. Was sagen Sie dazu?
Naja, also ich finde eben, wir haben ja schon ein paar Argumente auch vorher gehört, dass diese Reife oder Mündigkeit, die natürlich in der Demokratie erforderlich ist, nicht unbedingt eine Frage des Alters ist. Und das ist tatsächlich eben auch meine ganz persönliche Erfahrung, wenn ich Haustürwahlkampf mache oder am Wahlkampfstand stehe und mit Menschen ins Gespräch komme, dass sehr, sehr fundierte, kritische Fragen auch von sehr, sehr jungen Leuten kommen, die ganz genau wissen wollen, was wir denn jetzt eigentlich wollen in der Zukunft. Und ich glaube, dass Sie insgesamt ein Problem ansprechen, was es durchaus gibt, also dass Politik vereinfachen muss und dass sicherlich auch viele Leute überhaupt gar nicht die Zeit dafür haben, sich ordentlich mit Dingen auseinanderzusetzen und dann halt eine mündige Entscheidung manchmal auch schwierig ist zu treffen. Viele Leute sich davon überfordert fühlen. Ich würde das aber nicht zum Problem der jungen Leute machen. Und ich würde eher sagen, naja, wir müssen uns halt überlegen, wie wir auch sicherstellen, dass Leute genug Zeit haben, sich auch mit Politik auseinanderzusetzen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass das bei über 16-Jährigen bis, weiß ich nicht, Leute bis ins Studium oder Ausbildung vielleicht noch eher sogar der Fall ist, als Leute, die erwachsen sind und sich sehr stark mit existenziellen Fragen auseinandersetzen müssen, weil sie alleine auf ihr Einkommen gucken müssen und dann vielleicht weniger Kapazitäten haben, bei einer 40-60-Stunden-Woche sich auch noch mehr als 5 Minuten am Tag mit Politik auseinanderzusetzen. Und das sehen wir sogar schon, ist auch schon sehr, sehr viel. Also deswegen finde ich, wir müssen auch weiterdenken Richtung Arbeitszeitverkürzung, dass die Leute auch wirklich Zeit haben, sich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen und nicht den Weg gehen, dann 16- und 17-Jährige weiter von der Wahl auszuschließen, um dieses Problem zu minimieren. Weil ich glaube, das minimiert man eher mit anderen Mitteln.
Da verliebe ich auch diese Sendung, dass wir die Bögen da immer weiterschlagen und durchaus auch ausdifferenzieren. Thorsten Faas, Sie wollten noch was sagen dazu?
Ja, weil Herr Triebel so gerade entschuldigend eingangs sagte, er sei jetzt doch der Erste, der sich skeptisch gegenüber der Absenkung äußert. Die öffentliche Meinung ist durchaus skeptisch an der Stelle. Also insofern ist es ein wichtiger Punkt an der Stelle nochmal, dass es, weil wir bisher tatsächlich sehr viele Hörerinnen und Hörer hatten, die das sehr begrüßt haben. Aber was wir aus Umfragen sehen, ist tatsächlich eigentlich eine weit verbreitete Skepsis. Auch durchaus bei so Menschen in ihren 20ern. Also selbst dort ist es bei weitem nicht so, dass Bevölkerungsumfragen zeigen, dass man flächendeckend für eine Absenkung des Wahlalters ist. Und auch das ist natürlich mit Blick auf Umsetzbarkeiten etc. ein Punkt, den man hier einfach mal erwähnen sollte. Und insofern auch nur danke an Herrn Triebel, dass wir einfach die Debatte hier auch jetzt von Seiten der Hörerinnen und Hörer in Gänze sehen. Tatsächlich steht er, wenn man so will, eher für eine Mehrheit in der Bevölkerung auf Basis all der Umfragen, die ich kenne, die tatsächlich die Absenkung eher skeptisch sieht.
Götz Triebel aus Hamburg.
Darf ich noch eine Sache?
In aller Kürze?
Also ich glaube, es geht tatsächlich gar nicht so sehr um die Zeit, die man aufwendet, sondern tatsächlich um die geistige Reife. Ich habe selbst Kinder und ich sehe,
wie alt sind die Kinder?
Die sind 7, 9 und 15. Und ich sehe, wie sehr ich meine eigenen Kinder mit meinen politischen Ansichten manipulieren könnte, wenn ich denn wollte. Wenn ich das nur vernünftig, verkürzt, polemisch rüberbringe, dann reden die am nächsten Tag genauso wie ich. So, das heißt, ihnen fehlt einfach der eigene Erfahrungsschatz, um die Sachen einzuordnen. Und ich glaube, dass einfach die Manipulationsmöglichkeit durch Politiker, wenn sie eben populistisch werden und polemisch, bei Jugendlichen viel höher als Gefahr ist als bei etwas reiferen Menschen.
Aber wenn ich da vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen darf. Ich glaube, dass das, also das zeigt sich ja eigentlich auch schon bei Studien, die wir sehen, bei der Frage, wer wird eigentlich Nichtwählerin oder Nichtwähler, weil er total frustriert ist von Politik. Das liegt auch, und zwar altersunabhängig, immer am Umfeld. Also ich glaube, wir können einfach sagen, es ist immer ein Problem, oder es gibt einfach immer einen Einfluss des Umfeldes auf das Wahlverhalten von Personen. Das ist auch nichts, was speziell mit Jugendlichen einhergeht. Man könnte ja auch sagen, Jugendliche haben natürlich auch nochmal einen ganz anderen Anreiz, auch entwicklungspsychologisch sich vom Elternhaus abzugrenzen, als vielleicht dann ältere Leute haben. Und zum anderen ist ja einfach diese Manipulierbarkeit ein grundsätzliches Problem, was wir angehen müssen und was, glaube ich, sehr, sehr viel schwieriger gelingt, wenn wir sagen, das ist ein Problem, was vor allem junge Leute betrifft. Und deswegen fände ich gut, wenn wir diese Frage sozusagen mit anderen Mitteln beantworten würden, weil wir, glaube ich, auch sehr viel realistischer zu guten Ergebnissen kämen, wenn wir uns das in Gänze angucken. Und da ist natürlich Zeit auch nicht das einzige Problem, sondern natürlich auch, wie ich schon gesagt habe vorhin, die Frage, wie wir eigentlich in unserer politischen Bildung auch wirklich ausgreifen und dort soziale Unterschiede minimieren können und den Leuten auch wirklich ein Selbstwirksamkeitsgefühl mit an die Hand geben, dass sie das Gefühl haben, es bringt etwas, wenn ich zur Wahl gehe oder mich als Demokratin oder Demokrat einsetze. Und da haben wir, glaube ich, noch viel zu tun. Aber es ist eben super relevant, damit die Demokratie weiter besteht.
Wobei Manipulierbarkeit natürlich da auch ein großes Wort ist. Ich meine, man könnte das natürlich auch gänzlich anders darstellen und sagen, die jungen Menschen sind grundsätzlich erstmal noch offener für Argumente. Wir sehen das auch am Wahltag, dass das Abstimmungs-, das Wahlverhalten von jungen Menschen einfach weniger festgelegt ist als das von älteren Menschen. Also ich glaube, Herr Klarus war es eben, der so im Nebensatz mal den Altersstarrsinn angesprochen hat. Also diese Manipulierbarkeit, auch, ja. Die könnte man...
Das war
man
ein Hörer, ja, der 72 Jahre alt ist.
Absolut. Der auch gegenüber seiner Kohorte da an der einen oder anderen Stelle einen kritischen Einsprengsel gemacht. Aber ich wollte nur sagen, also das, ja, natürlich kann man das als Manipulierbarkeit sehen und da gibt es sicherlich auch Grenzen, wo einfach Bildung dann oder Kompetenz einfach zentral ist. Aber ich will nur sagen, auch das weniger festgelegt sein von jungen Menschen könnte durchaus auch eine Chance sein, eben Wahlen, Wahlkämpfe, Debatten interessanter zu machen. Es ist auch nicht so, dass beispielsweise, wir sprachen ja eben über, wem nützt es eigentlich, dass immer die Grünen bei den Erstwählerinnen und Erstwählern profitieren, sondern manchmal gibt es auch Wahlen, wo die CDU bei Erstwählerinnen und Erstwählern sehr gut abgeschnitten hat, wenn es insgesamt eine Wahl ist, wo die Union sehr stark ist. Was einfach nur zeigt, junge Menschen sind da vielleicht nochmal ein Stück weit weniger festgelegt und dadurch einfach dynamischer in dem, wie sie auf eine Situation reagieren.
Götz Trebel in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, wünsche manipulationsfreie, schöne Gespräche am Wochenende mit Ihren Kindern bei diesem tollen Wetter. Dankeschön für den Anruf. Und am Telefon ist Alwin Wenzel aus Neustadt an der Orla. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich bin 20 Jahre alt und wir hatten es ja gerade von den 20-Jährigen, die die Wahl, die Absenkung des Wahlalters kritisch betrachten. So einer bin ich nämlich. Ich halte das nicht für eine gute Idee, das Wahlalter abzusenken. Und zwar aus praktisch demselben Grund wie der Herr gerade eben, nämlich, dass ich glaube, dass man in diesem Alter einfach noch nicht die Reife erreicht hat, um eigenständig einen kritischen Standpunkt sich selber aufzubauen. Das hat auch was mit mangelnder Lebenserfahrung zu tun, wie er gerade gesagt hat. Das habe ich auch bei mir selber beobachten können und auch bei meinen Klassenkameraden. Ich bin jetzt nicht so lange aus der Schule raus. Und der Punkt...
Das heißt, das gilt auch für Sie selbst, ja? Also Sie selbst würden von sich selber sagen, gut, dass Sie erst ab 18 wählen durften.
Ja, also was heißt gut, dass ich auch erst ab 18 wählen durfte? Das würde ich durchaus so sagen, dass ich diesen Reifeprozess auch erst mal durchmachen musste. Weil man hat einfach erst einen Punkt im Lebensalter gehabt, der wirklich prägend war, und das ist die Schule. Man ist eigentlich bis dahin die ganze Zeit nur in der Schule. Und die was die Frau von den Grünen die ganze Zeit sagt, dass man ja die...
Jamila Schäfer, die stellvertretende Chefin
der Grünen. Vergessen, tut mir leid. Dass die,
7 Jahre älter als sie.
Genau, dass der Name, dass man in der Schule die politische Bildung ankurbeln sollte, damit die Leute mehr zur Wahl gehen und reifer sind und politisch reife Entscheidungen treffen. Das sehe ich halt auch ein bisschen kritisch, weil wer definiert denn am Ende, was dann ein politisch reife oder politisch reifer Standpunkt ist? Weil wir hatten zum Beispiel unsere politische Bildung in der Schule, die beschränkt sich immer darauf, dass gewisse Standpunkte, die eher rechts stehen, ja, verteufelt wurden und politisch linke Standpunkte hochgelobt wurden, um es mal so vereinfacht zu sagen. Und deswegen sehe ich politische Bildung in der Schule generell kritisch. Ich würde das am liebsten überhaupt nicht haben. Also
da widersprechen Sie Jamila Schäfer tatsächlich. Ne? Sie hatte genau das eigentlich auch gewollt. Frau Schäfer, was sagen Sie dazu? Ein junger Mensch, der, Sie haben gerade, Sie kommen gerade aus der Schule, also haben gerade Abitur gemacht, weil Sie 20 sind, sagen Sie? Ja, der das nicht möchte.
Ja, darin sieht man auch, dass es natürlich auch nicht die jungen Leute gibt, die irgendwas Spezielles wollen, sondern natürlich auch unterschiedliche Meinungen bei Jüngeren, wo ich mich jetzt auch mal dazu zählen würde, weil wir beide jetzt hier natürlich eine unterschiedliche Meinung vertreten haben. Ja, also natürlich würde ich da total widersprechen. Also es ist ja auch so, dass wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie die Wahlergebnisse der AfD sind, also eine Partei, die tatsächlich mit Lügen und Populismus auch Politik macht, dann müssen wir da sehr viel mehr Angst vor älteren Männern haben als vor 16-, 17-Jährigen. Und ich glaube, das liegt schon auch an dem Grund, den Herr Faas eben gesagt hat, dass es natürlich eine größere Offenheit auch teilweise noch gibt, sich mit Argumenten zu beschäftigen, als es halt vielleicht bei manchen im späteren Alter noch der Fall ist, wenn man sich bestimmte Denkmuster einfach länger antrainiert hat. So, und das ist natürlich auf der einen Seite auch sozusagen was ganz Natürliches, was mir sicherlich auch passieren würde, aber das ist halt kein Argument, um 16- und 17-Jährige jetzt per se von Wahlen auszuschließen oder für unmündiger zu erklären, einfach weil sie jünger sind. Und ich finde diese Schulfrage einfach total zentral, weil natürlich brauchen wir eine Gesellschaft, die dafür sorgt, dass Menschen mündige Demokratinnen und Demokraten werden und auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung machen können. Also wir sehen ja auch zum Beispiel bei der Anfälligkeit für Verschwörungstheorien oder Populismus, dass ganz oft das Problem ist, dass sich Leute total ohnmächtig fühlen und dann sich wünschen, dass sie irgendjemand rausholt oder sich an Denkmuster
knüpfen. Herr Wenzel, wenn ich Sie unterbreche, ich glaube, Herr Wenzel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es Ihnen mehr um die politische Neutralität. Also Ihr Eindruck war, dass an vielen Schulen gegenüber linkeren Bewegungen mehr Sympathie herrscht als gegenüber rechteren, richtig?
Genau mein Eindruck. Das kann ich auch zum Beispiel an einem Beispiel festmachen. Ich habe ja mein Abitur gemacht und während der 11. Klasse gab es da so eine Art Ausstellung über politische Bildung oder irgendwas in der Art, von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert. Und da war es zum Beispiel so, dass alle linken Bewegungen mehr oder weniger gut dargestellt wurden und alle rechten Jugendbewegungen mehr oder weniger, genau, es ging um Jugendbewegungen, alle rechten Jugendbewegungen mehr oder weniger schlecht. Aber wenn ich noch mal kurz auf das eben Gesagte reagieren dürfte, da würde ich auch noch mal gerne fragen, inwiefern da die Selbstreflexion da ist, weil zu sagen, klar, die alten Männer, die wählen alle AfD und die AfD will die Demokratie abschaffen, was ich im Wahlprogramm der AfD tatsächlich auch nicht wiederfinden kann. Das ist halt auch so ein Standpunkt, ja, den kann man vertreten, aber den vertritt man halt natürlich als Grüner und das hält man dann...
Da können Sie sich einfach die Wahlstatistiken angucken,
wie die
Stimmenaufteilung ist. Das ist keine These von mir.
Ich kenne die Wahlstatistiken und ich kenne auch die Wahlstatistiken in Thüringen. Da haben zum Beispiel ziemlich viele Leute, junge Leute, die AfD gewählt. Und ich glaube persönlich, dass Sie das Wahlalter ab 16 einfach befürworten, weil Sie sich davon mehr Wähler versprechen. Und dass Sie, wenn jetzt die jungen Leute nur AfD wählen würden, dann wären Sie komplett gegen das Wahlalter ab 16. Was sagen Sie dazu? Also ist das ein Grund, der da reinspielt?
Nee, das sehe ich nicht als Gegenargument, weil mir geht es eben tatsächlich erstmal darum, dass es ja die Beweislast einfach auf der staatlichen Seite liegt, Menschen zu verbieten, als Staatsbürgerin zur Wahl zu gehen. Also ich würde das immer von der Seite aus denken. Und ich sehe eben die Rechtfertigung, nicht mehr bei einem Verbot von 16- und 17-Jährigen von diesem Wahlrecht ausgeschlossen zu sein, weil ich eben sehe, dass sehr, sehr viele junge Leute sich sehr stark politisch interessieren, auch politisch einbringen. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Es ist ja auch keine Wahlpflicht. Die Leute können sich ja selbst überlegen, ob sie zur Wahl gehen. und finde eben, dass, und das ist eben schon ein wichtiges Argument, was ich eben noch mal versucht hatte auszuführen, dass es schon darum geht, dass auch eine Mündigkeit hergestellt wird durch eine Selbstwirksamkeit in der Schule. Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Errungenschaft, die wir auch haben, dass wir öffentliche Institutionen haben, in denen Menschen sich auch einbringen können, entfalten können, Institutionen auch des Staates kennenlernen, um auch zu wissen, wie kann ich eigentlich was ändern. Und wenn wir jetzt sagen, die Schule sollte sowas gar nicht mehr machen, dann glaube ich, beschneiden wir auch die Möglichkeiten, in der Demokratie sich weiterzuentwickeln und tatsächlich auch diese staatsbürgerliche Recht auch mündig auswirken zu können.
Ich glaube, es ging mehr um eine politische Unwucht Richtung links.
Ja, die sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich war zum Beispiel ja auch noch vor knapp 10 Jahren in der Schule und wir haben vor allem im Sozialkundeunterricht einfach gelernt, okay, es gibt Demokratie, es gibt eine Gewaltenteilung, es gibt Parteien, hier sind sie und damit haben wir dann sozusagen gelernt, was Demokratie heißt. Mein Argument ist, Demokratie ist wie ein Instrument lernen. Man muss sich erstmal wirklich selbst auch in Prozesse eingemischt haben, Beteiligungsmöglichkeiten erlebt haben selber, um zu wissen, was eigentlich Demokratie ausmacht und diese Selbstwirksamkeit, die für so ein selbstbestimmtes Demokratin oder Demokratin sein auch wirklich wichtig ist. Und dafür finde ich zum Beispiel auch, dass es möglich sein sollte, dass Parteien in Schulen über politische Arbeit informieren sollten. Und das finde ich auch keine Parteinahme, weil das sollten die Parteien eben dann auch machen sollen.
Alle demokratischen Parteien.
Ja, also ich finde, alle demokratischen Parteien sollten diese Möglichkeit auch machen.
Zu denen ja auch die AfD zählt, weil das gerade erwähnt wurde, ne? Sozusagen eine Partei, die in den Parlamenten sitzt und demokratisch gewählt ist, ne?
Genau, ich würde aber zum Beispiel AfD-Politikerinnen oder Politiker ausschließen, die Volksverhetzung betreiben oder tatsächlich sich gegen die demokratischen Institutionen als solche aussprechen. Weil wir haben natürlich auch eine wehrhafte Demokratie und dazu gehört es natürlich auch, dass wir die demokratische Pluralität abdecken, aber keine Antidemokratinnen und Demokraten und ihre Manipulationsversuche befördern.
Alwin Wenzel in Neustadt an der Orla in Thüringen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Und wünsche in aller Kürze.
Ganz kurzes Statement. Ja, also es ist mir klar, dass Sie diese Unwucht nicht sehen, weil sie passt Ihnen ja an den Kram. Aber der Punkt ist halt, Sie können die Leute nicht einfach in eine Richtung stellen, zu sagen, wer rechts denkt, ist politisch unmündig. So kommt es mir vor, als würden Sie das sagen. Sie sehen als politisch mündig oder als politisch reif nur das an, was Ihren eigenen Standpunkt abdeckt. Wenn persönlich, Sie sagen jetzt, wer Volksverhetzung aussagen.
Aber Sie sagen doch, 16- und 17-Jährige sind unreif. Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle das einfach jetzt mal so auf sich beruhen lassen, diese Debatte. Herr Wenzel, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße. Nach Neustadt an der Orla. Jetzt haben wir ganz viel über Wählerinnen und Wähler gesprochen, also über das aktive Wahlrecht. Lassen Sie uns auch noch mal ein paar Worte verlieren. Jamila Schäfer, stellvertretende Grünen-Chefin, Thorsten Faast, der Politikwissenschaftler, über das passive Wahlrecht. Darüber, was sich eigentlich ändern würde, wenn noch Jüngere zum Beispiel in den Bundestag kämen. Man muss 18 sein, um in den Bundestag gewählt werden zu können. Was würde es bedeuten, wenn da plötzlich 16-Jährige drin sitzen, Herr Faast?
Ja, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, weil die ganze Debatte sich eigentlich nur auf das aktive Wahlrecht beschränkt. Also wenn wir von Wählen mit 16 reden, dann reden wir tatsächlich darüber, dass man ab 16 oder 17 wählen darf. Klammer auf, was übrigens auch nicht heißt, dass wir alle mit 16 dann wählen würden, sondern dass nur das Mindestalter eben bei 16 liegt. Wir hatten immer noch ganz viele 18-, 19-jährige Erstwählerinnen, Erstwähler. Aber wir reden eigentlich nie davon aktuell in der Debatte, dass auch das passive Wahlalter gesenkt wird, weil das tatsächlich an die Volljährigkeit geknüpft ist. Und auch darin sehen manche, wir haben ja schon so ein bisschen über die Argumente der guten Gestalt geredet, wir hätten ein Auseinanderfallen, das haben wir auch aktuell schon bei Kommunal- und bei Landtagswahlen, wo das aktive Wahlrecht gesenkt wurde. Wir hätten ein Auseinanderfallen des Rechtes zu wählen vom Recht gewählt zu werden, was das Alter betrifft. Und auch das sehen manche skeptisch. Aber nochmal, an der Stelle muss man, glaube ich, auch realistisch sehen, wir reden nicht von einer Revolution, wenn wir das aktive Wahlrecht um 2 Jahre oder die Altersgrenze um 2 Jahre senken, sondern eine moderate Ausweitung. Und selbst das wäre ein Signal, aber das kann Frau Schäfer vielleicht noch besser als aktiv Politikerin seiende.
Aber noch nicht vom Volk, noch nicht vom Volk gewählt.
Ja, aber in dem Sinne, also meine Erwartung wäre, dass das schon eben ein Signal, auch ein Symbol ein Stück weit ist, dass man eben trotzdem auch dann vielleicht nochmal überlegt, die eine oder andere Kandidatin mehr aufzustellen, die jung ist, was auch immer das dann als ganz konkretes Alter heißt.
Also 16 für die Grünen auch als passives Wahlrecht dann.
Ja, klar. Also es ist ja auch nicht so, dass, also das ist ja eh aneinander geknüpft. Und es ist natürlich auch nicht so, dass dann automatisch 16-Jährige ins Parlament kommen würden, sondern die müssen natürlich auch erstmal gewählt werden, so wie alle anderen auch. Und dann ist es eben eine Entscheidung der Partei bzw. der Bevölkerung, wer dann am Ende auch im Bundestag sitzt. Ich finde aber, dass dieses Argument Repräsentation natürlich auch in Bezug auf, wer sitzt eigentlich im Bundestag, total wichtig ist. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es ja aktuell nur 0,7% der Abgeordneten sind, die unter 30 sind. Und das ist natürlich auch oder trägt dazu bei, dass natürlich
Durchschnittsalter ist bei 49 im Bundestag.
Genau, und dass viele junge Leute halt auch das Gefühl haben, also Politik ist irgendwie, also gerade so parlamentarische Politik ist irgendwie sowas, was vor allem ältere Leute machen. Und das, glaube ich, ist auch schon so ein Signal, wo viele dann vielleicht gar nicht für sich selbst die Möglichkeit sehen, naja, aktive Politik mitgestalten, das ist auch was für mich. Und das merke ich zum Beispiel auch immer an Veranstaltungen, wenn ich die als Politikerin mache, dass dann manchmal so junge Leute zu mir herkommen und meinen, ach krass, du bist Politikerin, ich hätte jetzt irgendwie eher so einen älteren Mann mit einem Anzug hier erwartet oder so. Und es ist ja total spannend, dass du auch auf irgendwelche Instagram-Nachrichten reagierst oder Politik dort auch erklärst und nochmal andere Kommunikationswege hast, als man das jetzt erstmal so annehmen würde. Und ich glaube, da hat auch Politik noch so ein bisschen so ein Image-Problem teilweise, was tatsächlich viele junge Leute abschreckt, auch wirklich Politik in Parteien zu machen. Wir sehen aber zum Beispiel auch bei uns Grünen, dass das auch langsam einen Verbesserungstrend gibt, dass auch viele jüngere Leute eintreten, um dort auch Politik mitzugestalten.
Milan Brezina schreibt uns aus Prag, viele Grüße nach Prag, beinhaltet das Wahlrecht nicht zweierlei, nämlich wählen und gewählt werden? Könnten Sie sich an den 14-jährigen MdB, also Bundestagsabgeordneten, vorstellen, der nach Mitternacht zur Abstimmung im Bundestag schreitet, schreibt er uns. Gut, das ist vielleicht sehr theoretisch gedacht, aber...
Ja, das ist natürlich, tatsächlich hängen da auch sehr, sehr viele so Jugendschutzfragen und
Probleme Arbeitsalltag, mit dran. Ganz, genau. Wollte ich gerade sagen, Arbeitsalltag im Bundestag ist oft sehr stressig. Die Sitzungen, wir wissen, es gehen bis tief in die Nacht.
Ja.
Man müsste als Abgeordneter auch sozusagen, man ist damit ja auch eine Führungskraft. Man leitet ja ein kleines Team an, muss Verträge unterschreiben können, sogar Arbeitsverträge und Ähnliches. Ne? Das ist ja unter 18 gar nicht möglich.
Genau, also deswegen müsste man entweder Ausnahmeregelungen finden, oder es bräuchte sozusagen die Einverständniserklärung der Eltern.
Der eigentlichen Büroleiter des Abgeordneten.
Und da sieht man schon, ich glaube, auch diese Probleme würden natürlich dazu führen, dass es eher nicht passieren würde.
Also im Moment noch offenbar unrealistisch. Am Telefon ist Axel Steffek aus Weimar. Schönen guten Morgen oder schönen guten Tag. Besser ist ja schon kurz vor 11.
Hallo in die Runde.
Ja.
Ich habe die Sendung nicht ganz von Anfang an mitverfolgt, weiß also nicht ganz genau, ob der Aspekt, den ich einbringen möchte, schon besprochen worden ist. Für mich ist die Diskussion momentan zu stark auf die potenziellen jungen Wähler ausgerichtet. Für mich steht auch die Frage, und das ist eine Anregung für die Diskussion, das nochmal zu besprechen, was würde es denn machen, mit den zu Wählenden.
Haben wir gerade die letzten 10 Minuten, da waren Sie wahrscheinlich am Telefon, ne? Und haben nicht.
Nein, da habe ich nicht so. Also,
genau also die letzten 10 Minuten haben wir darüber gesprochen. Was ist das passive Wahlrecht?
Also eine radikale Absenkung des Alters, im besten Falle auf null, ausgeübt zunächst von den Eltern, damit einfach eine bessere Politik für Kinder, Jugendliche und Familien gemacht wird.
In welcher Form wäre das für Sie denkbar ab null?
Dass die Eltern das Wahlrecht zunächst für ihre Kinder mit ausüben, auch wenn beispielsweise die Mutter mit 10 Kindern, wie das von einem Hörer angesprochen wurde, dann unter Umständen eben 11 Stimmzettel ausfüllen muss. Das ist aber eine sehr seltene Konstellation. Das wird wahrscheinlich in der Praxis nie vorkommen. Wir wissen alle, dass die Familien in Deutschland eigentlich zu wenig Kinder haben. Also für die demografische Entwicklung ist das ja gar nicht so schön. Das heißt, also kinderreiche Familien haben einfach viel mehr Stimmen und dann haben Kinder und Jugendliche auch eine viel bessere Lobby. Und die Politik müsste sich Gedanken machen, die Bildungspolitik zu verbessern, die Schulen besser auszustatten und all diese Fragen, die wir seit Jahrzehnten diskutieren. Das ist meine Meinung.
Die Frage ist natürlich, inwieweit da Gefahren bestehen, dass Eltern eben das manipulieren, einfach ausnutzen, ne? diese Stimmen mehr, die sie da haben.
Ja, aber ich gehe einfach davon aus, dass Eltern wollen, dass eine bessere Politik für Familien, für Kinder und Jugendliche gemacht wird, für ihre eigenen Kinder und deshalb eben auch die Partei auswählen, die diese Politik bietet, die in ihrem Wahlprogramm sich das auf die Fahnen schreibt.
Und ab wann sollten Kinder dann selber wählen können? Also es gibt ja den Vorschlag, dass man sozusagen in einem Alter sein können muss, wo man zu einem Amt geht und sich einträgt in ein Wählerverzeichnis.
Ja, okay, also das müsste man dann diskutieren. Das ist für mich aber ein bisschen von untergeordneter Bedeutung, ob das jetzt ab 14 möglich sein sollte oder schon ab 12 oder erst ab 16. Das ist durchaus eine Frage, die man also diskutieren müsste. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auf so eine Art und Weise passieren könnte, dass die Kinder sich dann irgendwann entscheiden ab einem bestimmten Alter, ja, jetzt will ich ganz allein meinen Stimmzettel ausfüllen und sich dann eben eintragen als nun auch selbst Wähler sozusagen. Und ja, und wenn sie das eben bis 18 nicht wollen, dann machen es eben noch die Eltern für sie. Das ist aber eine untergeordnete Frage. Also grundsätzlich eine Absenkung des Wahlalters würde für eine bessere Familienpolitik in Deutschland führen, zu einer besseren Familienpolitik führen. Und das fände ich an der Zeit.
Ist angekommen. Axel Steffek, viele Grüße nach Weimar. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Also wählen ab null. Und ähnlich sieht es auch Jonas Feustel. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus Leipzig an.
Aus Leipzig, aus dem schönen Sachsen. Wir sind ganz Ohr. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind auch dafür, dass Menschen ab null wählen können?
Ja, wenn ich da direkt einreiten darf, genau, das schöne Sachsen. Das ist halt auch ein Punkt, weswegen ich die Argumente der Reife teilweise nicht ganz schlüssig finde. Denn wenn ich hier eben im schönen Sachsen mit 50-, 60-Jährigen teilweise spreche, dann sind die Argumente teilweise nicht sehr reif und auch nicht sehr geprägt von einem umfassenden sich Meinung bilden, sondern dann ist auch oft dieser Altersstarrsinn oder ja so ein bisschen auch diese Wut und diese Verärgerung rauszuhören. Und ich bin für eine Absenkung des Wahlalters auf null und denke auch wie mein Vorredner, dass es eben dazu führen würde, dass Kinder auch eine bessere Interessenvertretung haben. Denn darum geht es ja am Ende auch, dass die Interessen, die Kinder und Jugendliche auch haben, beispielsweise eben Familienpolitik, Kita-Plätze und so weiter und so fort, dass die eben auch gehört werden. Und ich sehe dieses Problem, dass dann eine Mutter oder ein Vater ins Wahllokal gehen würden und mehrere Stimmen hätten, sehe ich eigentlich nicht so problematisch, denn wir leben auch so schon in einer indirekten Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie. Und da wäre einfach bloß eine Ebene der Repräsentanten noch zwischengeschaltet.
Ja, und die Stimmen wären dann wie verteilt? Also pro Elternteil eine halbe Stimme? Oder wie? Was haben Sie eine konkrete Vorstellung?
Ich bin eigentlich für ein volles Stimmrecht ab null Jahren, ja. Und wie gesagt, ich finde die Argumente der Reife auch nicht sehr schlüssig. Und wenn man von Reife und Unreife spricht, müsste man vielleicht auch fragen, ob es eine Überreife gibt. Denn ich kenne es eben auch von Menschen, die dann ein gewisses Alter haben, dass sie teilweise sagen, ich habe seit 40 Jahren die oder die Partei gewählt und das mache ich auch weiterhin so. Und ob dann wirklich noch von einer Wahl zu sprechen ist, das ja, also eine Wahl ist für mich mehr als aller x Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen, sondern zu einer Wahl gehört eben, sich einzubringen, sich zu informieren. Ich finde, in der Demokratie ist das wichtigste Amt das der Bürgerin. Und das wird auch manchmal, wenn dann nach oben geschimpft wird, nicht richtig beachtet, dass man eben eigentlich selber erstmal gucken muss, was komme ich denn überhaupt meinen eigenen Pflichten in der Demokratie nach?
Jonas Feustel in Leipzig, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße. Ins schöne Sachsen. Dabei bleibe ich jetzt einfach mal. Ja. Thorsten Fass, da stellt sich für mich natürlich die Frage, die generelle Frage sozusagen. Wie kann man das definieren? Was ist eine gute politische Urteilsfähigkeit?
Das ist in der Tat ein spannender Punkt. Das bringt uns wieder ein bisschen zurück zu der Debatte rund um die Schule, die wir eben ja auch schon mal angerissen haben, wo man ja auch fragen kann, was könnte es eigentlich letztlich auslösen, wenn 16-, 17-Jährige noch in der Schule sind und Schülerinnen und Schüler Urteilsfähigkeit nahezubringen, ihnen Kompetenzen zu erwerben. Darum geht es eigentlich. Aber trotzdem ist es in letzter Konsequenz natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, wie und auf welchen Wegen, mit welchen Informationen, mit welchen Motivationen eine Person zu ihrer Wahlentscheidung kommt, dafür muss sich niemand rechtfertigen. Dafür gibt es kein objektives Kriterium. Natürlich kann man sagen, hey, warum wählst du diese Partei? Wie kannst du nur? Aber wir haben geheime Stimmabgabe aus guten Gründen. Das ist letztlich eine freie Entscheidung, die jeder und jede treffen muss.
Es sind auch sehr subjektive Entscheidungen natürlich. Ne?
Absolut.
Es ist nicht immer eine politische Analyse, die im Vorfeld steht. Ne?
Genau, das kann irgendwas sein, was man auf dem Weg ins Wahllokal aufgeschnappt hat. Das kann aber auch, darüber hatten wir es ja eben auch schon ein, zwei Mal, einfach eine Partei sein, die man immer schon gewählt hat. Also das,
eine kulturelle Entscheidung.
Auch das, ja. Mhm. Ich meine, spannend jetzt an dieser Wahlalter-Null-Debatte, wenn ich dazu noch einen Satz sagen darf, ist natürlich diese halbe Stimme pro Elternteil, die ist ja an sich durchaus faszinierend, weil da ja offenkundig so eine Idee mitschwingt, zu sagen, naja, vielleicht würde die Mutter diese Kindeswohlstimme anders abgeben als der Vater und deswegen kriegen beide eine halbe. Also wo ja auch mitschwingt, vielleicht ist es gar nicht so klar, wie eigentlich diese stellvertretende Stimme im besten Kindeswohl abgegeben würde.
Das wäre ja auch wiederum eine geheime Wahl. Die Mutter muss es dem Vater nicht sagen und umgekehrt auch nicht.
Ja, also vielleicht sollten sie es dem Kind sagen. Aber
wenn es aber gerade erst geboren ist.
Dann ja, auch schwierig in der Tat. Aber es zeigt nur, dass, also das sind ja sehr, ich will das, also das sind sehr stichhaltige Argumente, dass man sagt, das Kindeswohl soll auch am Wahltag sichtbar werden und repräsentiert werden. Aber es ist in letzter Konsequenz eine Abwägung, die man dann treffen muss. Und da steht die Allgemeinheit des Wahlrechts gegen die Gleichheit des Wahlrechts. Und das kann man so oder so abwägen. Ich will da jetzt auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass es da ein richtig oder falsch gibt, über das irgendjemand objektiv bestimmen kann. Ich für mich würde in letzter Konsequenz sagen, da ist mir die Gleichheit und dass wir alle einen Stimmzettel haben, an der Stelle wichtiger als die Allgemeinheit. Aber es ist völlig legitim, ja, da auch zu anderen Abwägungen zu
kommen. Kann man denn jetzt eigentlich genauer sagen, von welchen politischen Argumentationen sich jüngere Menschen unter 18 stärker angezogen fühlen als vielleicht ältere? Wie denken die über Politik? Gibt es da andere Mechanismen, andere Herangehensweisen?
Ja, auch andere Wege, sich zu informieren, da geht es ja schon los. Ich meine, man könnte jetzt dieses Bonmot zitieren, dass wer mit 18 nicht links ist, der hat kein Herz und wer es mit 70 immer noch ist, der hat keinen Kopf. Aber das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint gewesen. Aber sicherlich gibt es Sichtweisen, die auch durch bestimmte Prägungen, die eine Generation macht. Ich meine, dass die heutige Generation eben Fridays for Future, Klimaschutz sich auf die Fahnen schreibt, während vielleicht unser Alter, ist ja schon mehrfach zitiert worden, in unserer Jugend vielleicht andere Themen prägend waren, die dann auch von anderen Parteien möglicherweise thematisiert und aufgegriffen wurden. Also das sind ja so gemeinsame generationale Erfahrungen, die man macht. Insofern ist es, glaube ich, ganz schwer zu sagen, es ist Jugend immer links und alt immer rechts, so einfach.
Ich meinte jetzt auch mehr so Informationsquellen, dass sich junge Menschen natürlich mehr bei den sozialen Medien informieren.
Ja, natürlich, wobei auch da
und da vielleicht ein anderes Bild auch entsteht, ne,
von Politik. Die Studie, die wir gemacht haben, zeigt, selbst innerhalb eines sehr engen Altersbereichs, wir haben da 15- bis 25-Jährige angeschaut, dass es da extreme Unterschiede gibt. Also Facebook ist fast was für die alten Jungen, wenn man so will, während die mit TikTok gar nichts anfangen können. Ja, also da tut sich einfach auch gerade so viel, was es für Politik wahnsinnig schwer macht, junge Menschen oder generell Menschen zu erreichen, diese extreme Ausdifferenzierung. Aber das zeigt auch nur, dass es die Jugend in vielerlei Hinsicht genauso wenig gibt wie die Alten oder uns Mittelalter.
Nicht mehr so ganz in der TikTok-Zielgruppe ist Thomas Pöhle, 53 Jahre alt aus Berlin. Schönen guten Morgen. Ja. Ich glaube, Sie haben das Radio an im Hintergrund. Können Sie es vielleicht noch leiser machen?
Ich habe das Radio gerade ausgeschaltet.
Wunderbar, vielen Dank. Wir sind ganz Ohr.
Also, ich bin dafür, auf jeden Fall das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. Kann mich aber auch mit der Idee des Wahlalters 0 Jahre anfreunden. Aber dieses in einer Form der direkten Wahlrechtsausübung. Was bedeutet? Technisch gesehen wird der Wähler mit 14 Jahren automatisch ins Wählerverzeichnis eingetragen, kann aber vorher zu einem frei gewählten Alter eigenständig, also ohne Vertretung durch die Eltern, sich ins Wählerverzeichnis aufnehmen lassen. Was also speziell jetzt bei politischen Jugendbewegungen, wie zum Beispiel Fridays for Futures, von Interesse sein könnte.
Das ist doch
Man das Wahlalter zumindest auf 14, wenn nicht darunter, absenken muss. Neben dem häufig angeführten Argument der Strafmündigkeit gibt es ja noch ein zweites Argument. Wir haben ja die Wehrpflicht zwar ausgesetzt, aber nicht formal abgeschafft. Bisher ist es so, dass die 18-Jährigen, beziehungsweise damals, als die Wehrpflicht noch tatsächlich praktiziert wurde, war es so, die 18-Jährigen meistens einbezogen wurden, bevor sie ein einziges Mal den Bundestag mitgewählt hatten, der schließlich über den Einsatz der Armee zu bestimmen hatte. Mit einem Wahlalter, was 14 Jahre oder darunter liegt, hat man zumindest das Recht, einmal bevor man einberufen worden ist, gewählt zu haben. Andererseits, wenn wir jetzt uns die Jahre ansehen, wo noch die Debatte um Aussetzung und Abschaffung der Wehrpflicht war, hätten damals bereits 14-Jährige mitwählen können. Wäre der Druck viel höher gewesen und es wäre viel früher zur Abschaffung einer Wehrpflicht gekommen, wahrscheinlich nicht nur dem Kompromiss mit der Aussetzung. Das heißt, es gibt also viele Politikfelder, wo gerade Jugendliche über ihre eigene Angelegenheit nur dann mitentscheiden können, wenn sie bereits weit vor dem 18. Geburtstag das erste Mal einen Bundestag mitgewählt haben.
Thomas Bölle in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und Ihr Plädoyer, also das Wahlalter auf 14 zu senken. Also wir haben jetzt hier gehört in den letzten zwei Stunden Jamila Schäfer von den Grünen, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler. Die große Mehrheit, zumindest der Anruferinnen und Anrufer und auch bei den E-Mails haben wir das gesehen, sind tatsächlich für eine Absenkung. Herr Faas, ist das in den nächsten Jahren politisch tatsächlich denkbar von den Mehrheitsverhältnissen her?
Ja, also da tut sich ja gerade auch eine Menge. Ich meine, es fällt auf, die Bundesländer, die es umgesetzt haben, die also das Wahlalter bereits abgesenkt haben, da geht diese Initiative meistens auf SPD, Grüne, Linke, eine Weile auch die Piraten zurück. Das sieht man auch in den Programmen für Bundestagswahlen. Aber es hat doch in jüngerer Vergangenheit auch nochmal nicht zuletzt durch Fridays for Future so eine Sichtbarkeit erreicht. Auch dass wir heute darüber reden, ist ja kein Zufall. Christine Lambrecht, die Bundesjustizministerin, hat sich kürzlich nochmal in der Richtung positioniert. Robert Habeck hat stellvertretend für die Grünen sich auch nochmal sehr sichtbar positioniert. Also die Debatte nimmt Fahrt auf und man darf gespannt sein, wie sich die öffentliche Meinung dazu entwickelt. Bisher, ich habe es eben schon mal gesagt, war sie durchaus skeptisch. Aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt und die Debatte bringt dann, glaube ich, auch nochmal Aspekte in die Öffentlichkeit, die man so vielleicht nicht bisher mitgedacht hat und zeigt, dass es auf jeden Fall eine intensive Debatte braucht, aber der Ausgang ist offen und durchaus im Bereich des Möglichen, keine Frage.
Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der FU Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie bei uns waren in den letzten zwei Stunden, ebenso Jamila Schäfer von den Grünen, stellvertretende Chefin. Was nehmen Sie jetzt mit? In den Bundesvorstand?
Ich nehme Wahlen ab 14. Auf jeden Fall nochmal gutes Feedback mit, was wir von den Hörerinnen und Hörern gehört haben. Und ich fand es einfach total gut, nochmal die Breite der Argumente hier auch in der Sendung zu hören, weil es ist eben auch nicht so, dass nur durch eine Wahlalterabsenkung Partizipation, Beteiligung in der Demokratie ausgebaut werden kann. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Voraussetzungen und Aspekte, die wir, glaube ich, mitdiskutieren müssen in dieser Diskussion. Aber ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir das machen werden. Und wir Grüne werden uns natürlich auf Bundesebene auch weiterhin für die Wahlalterabsenkung einsetzen.
Das sagt Jamila Schäfer, stellvertretende Chefin der Grünen. Und das war also unser Gespräch.